Guten Morgen, Jenny hier. Und das hier heute ist meine 300. Folge. Ich weiß, es werden im Podcatcher eurer Wahl andere Zahlen angezeigt, aber tatsächlich ist das die offiziell 300. Folge, wenn wir Sonderfolgen und alles sowas und kleine Infos weglassen. Dann ist das die 300. Folge und oh, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals so weit komme. 300 Podcast-Folgen ist ja der absolute Wahnsinn. An der Stelle lieben herzlichen Dank an alle Unterstützer, die es mir ermöglichen, diesen Podcast zu machen, beziehungsweise die mir immer super nettes Feedback geben und mich anderweitig unterstützen, finanziell und mit netten Kommentaren und dem Teilen der Folge und dem Weiterempfehlen. Denn bei Twitter und Co. bin ich so Shadowbanned, also meine Tweets sind sozusagen nicht mehr zu sehen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, wenn ich dann die Folge teile. Also jeder, der auf dem Social-Media-Kanal seiner Wahl diesen Podcast weiterempfiehlt, das hilft mir schon sehr, sehr viel. Und sonst an der Stelle, oh, was habe ich euch heute mitgebracht? Heute habe ich euch mitgebracht Michael Butter. Wir reden über die Alarmierten, was Verschwörungstheorien anrichten. Und sein Buch findet ihr in den Shownotes. Ist sehr interessant, mal von Michael Butter über Verschwörungstheorien informiert zu werden und herauszufinden, wer eigentlich so die Alarmierten sind. Aber meine zweite Gästin heute empfehle ich noch viel, viel mehr. Das ist nämlich Ute Daniel. Ute Daniel war vor etlichen Monaten bei mir. Ich glaube, das ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Und da haben wir damals über ihr Buch zu Medien in der Weimarer Republik, vor allem kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges bis hin zu Ende der Weimarer Republik gesprochen. Und das war sehr, sehr interessant. Ich packe euch mal die Folge in die Shownotes. Und diesmal sprechen wir über ihre Abschlussvorlesung am 3. Juli 2024. Und da war die Frage, wie nah, wie fern sind Weimarer Verhältnisse? Unglaublich interessant. Sie hat mir das damals als PDF geschickt und ich kann es leider niemandem weiterempfehlen zu lesen, weil es nicht öffentlich ist. Aber Ute Daniel veröffentlicht im Februar nächsten Jahres ein Buch und ich glaube, da geht es auch so in die Richtung. Und sobald das öffentlich ist, werde ich sie natürlich wieder hier in den Podcast einladen, weil es ist immer ein Genuss, Ute da zu haben. Eine Historikerin, die es mehr wert wäre, gekannt zu werden und mehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Und wirklich ganz, ganz toll. Super unprätentiös. Eine Linke, die weiß, was Sache ist, die schon vor 10 Jahren wusste, was Sache ist, auch mit der AfD. Und ja, einfach toll. Einfach wirklich super, super toll. Insofern entlasse ich euch sozusagen in die heutige Folge. Mit Michael Butter und Ute Daniel habt ihr wirklich was Tolles auf die Ohren. Und ich freue mich schon auf die Gespräche, die ich diese Woche führen werde. Da geht es hauptsächlich auch so um Feminismus, Thread Drives, die Erfindung der Frau. Also da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und also ihr könnt auch in nächster Zeit super Sachen und super Gespräche bei mir hören. Bin immer noch dabei, irgendwie mal wieder eine Monologfolge hinzukriegen. Aber mit den Gesprächen unter der Woche wird es halt immer schwierig. Also hoffe ich, dass euch das trotzdem gefällt. Und dass wir zur 300. Folge Ute Daniel hier haben, ist wirklich fantastisch. Und sonst, ja, also wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, habt ihr ja schon am Anfang gehört, wie es geht. PayPal, Steady, Überweisung. Und findet ihr alles in den Shownotes. Folge liken, teilen, weiterempfehlen. Super Hilfe. Oder ja, mir nette Kommentare da lassen und Bewertungen im Podcatcher eurer Wahl. Apple, Steady, Podigy, geht alles. Und sonst lasse ich euch hier an der Stelle einfach mal Ute und Michael auf die Ohren kommen. Genießt es, genießt die Woche, genießt den Start in die Woche am Montag. Und sonst ja, sehen und hören wir uns demnächst. Bis bald. Guten Abend. liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute wieder die wunderbare Ute Daniel bei mir zu Gast. Sie war vor etlichen Monaten zuletzt bei mir. Und wir haben damals über Medien, vor allem in der Vorkriegszeit gesprochen, aber vor allem auch in der Weimarer Republik, wenn ich mich dunkel erinnern kann. Es war jedenfalls wunderbar und Ute Daniel hat mir dann danach auch ihre Abschiedsvorlesung in gedruckter Variante geschickt. Die hat sie gehalten am 3. Juli 2024 unter der Frage, wie nah, wie fern sind die Weimarer Verhältnisse? Und darüber wollen wir heute reden. Und bevor wir aber loslegen für alle Hörerinnen und Hörer, die sich nicht mehr an Frau Daniel erinnern, an der Stelle, liebe Ute, wer bist du und wenn ja, wie viele?
Historikerin in Braunschweig an der TU. Schwerpunkte sind so viele, dass ich sie besser nicht aufzähle, weil ich immer wieder meine Themen gewechselt habe. Aber die letzten Jahre bin ich mehr und mehr an der Weimarer Republik hängen geblieben. Das erwies sich als, ja, ich finde, unglaublich interessant. Punkt.
Ja, es ist ja eigentlich ein politischer Podcast, aber auch Geschichte ist hier öfters mal Thema. Und wie ich festgestellt habe, gerade in den letzten 5, 6 Jahren war Weimar öfters mal zu hören. Und zunehmend auch eher so warnend, panisch bei so manchem medialen Artikel auch, aufgrund der Tatsache, wie sich die aktuellen Dinge so entwickeln und weil wir wieder in Deutschland eine Partei rechts der CDU-CSU haben. Und das lässt ja alle, vor allem auch in Deutschland, dann schwer aufhorchen aufgrund der deutschen Geschichte. Und wo wir gerade beim Thema sind, zum Einstieg lese ich mal kurz was vor aus deinem Text bzw. Abschiedsvorlesung. Vor dem Reichsgericht in Leipzig fand vom 23. September bis 4. Oktober 1930 der sogenannte Ulmer Reichswehrprozess gegen drei Offiziere eines Ulmer Artillerieregiments statt. Diese Offiziere waren wegen der Vorbereitung des Hochverrats angeklagt. Sie waren im Jahr 1929 dadurch aufgefallen, dass sie sich um Kontakte zu NSDAP bemühten, deren Propagandamaterial sie im Heer verteilen wollten. Sie drückten in Gesprächen mit den von ihnen kontaktierten nationalsozialistischen Führern, in Klammern Hitler selbst trafen sie nicht, ihre Hoffnung aus, dass die jetzige Regierung gestürzt werde durch einen Aufstand mit Unterstützung der Reichswehr, um endlich die Fesseln des Versailler Vertrages loswerden und einen Befreiungskrieg führen zu können. Und was ich mir da sofort notiert habe, ist auch aktuelle historische Ereignisse. Und zwar gab es ja vor einigen Jahren diesen Soldaten oder mehrere Soldaten, wo dann die Diskussion aufkam, dass sie wohl eine Art Tag X innerhalb der Bundeswehr auch vorbereiten für den Fall der Fälle. Bewaffnet man sich halt und bereitet sich darauf vor, auch mit militärischen Mitteln dann demokratische Politiker oder Institutionen stürmen zu können. Dass das jetzt nicht Mehrheitsmeinung in der Bundeswehr ist, sollte ich an der Stelle auch erwähnen. Das sind eher so radikale Einzelfälle. Nichtsdestotrotz gibt es die auch. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, als ich das gelesen habe. Warum fängst du mit diesem Prozess den Text an, / die Abschlussvorlesung?
Weil dieser Prozess eigentlich gar nicht wegen dieser Offiziere niederen Ranges, die nachher nur sehr sanft verurteilt wurden, wichtig finde, sondern aus einem ganz anderen Grund. Nämlich wegen des Verhaltens des Richters in diesem Verfahren, der erkennbar sympathisierend sich auf den Zeugen Adolf Hitler einließ, der vom Anwalt der Angeklagten eingeladen wurde als Zeuge, und den der Richter 2 Stunden lang inquirierte und ihn sah, Hitlers Propaganda loslassen ließ, ohne unterbrochen zu werden. Und das Publikum war, da die NSDAP gerade wenige Wochen zuvor einen großen Wahlsieg eingefahren hatte in bei der Reichstagswahl, war das Publikum total von Hitler und der NSDAP fasziniert und begrüßte ihn jubelnd im Vorplatz des Gerichtes und so. Also es war ein Festtag für die NSDAP und für Hitler und für alle, die die Weimarer Republik möglichst bald beenden wollten. Und das wurde da so deutlich.
Ja, und man kann dann auch gut weiterlesen, dass Adolf Hitler beteuerte, dass man natürlich nur mit legalen Mitteln an die Macht kommen wolle, was natürlich für den Verteidiger der Soldaten jetzt ganz toll war, weil er wollte ja belegen, sehen Sie, also eigentlich besteht hier überhaupt gar keine Gefahr, die NSDAP selber hat ja überhaupt gar kein Interesse an einem gewaltsamen Umsturz. Aber viel interessanter, und darauf weist du ja auch hin, sagt Adolf Hitler dann aber noch Folgendes, Zitat: Ich darf Ihnen aber versichern, wenn unsere Bewegung in ihrem legalen Kampfe siegt, wird ein deutscher Staatsgerichtshof kommen und der November 1918 wird seine Sühne finden und es werden auch Köpfe rollen.
Tja, klingt nicht so nach Gewaltfreiheit, oder?
Nee, klingt eher als so als Drohung. Also so nach dem Motto, wenn wir erstmal an der Macht sind, aber dann geht's richtig los.
Haben sie ja auch so gemacht.
Haben sie so gemacht, und an der Stelle kann man dann sagen, naja, eigentlich konnte es ja jeder wissen, weil angekündigt war es ja. Und das verweist dann wieder so auf eine Entwicklung in der Gegenwart. Denn wir haben ja, also es ist natürlich nicht gleichzusetzen, aber wir haben ja in den USA bestimmte Entwicklungen, die auch eher so autoritären Zug haben, sagen wir es mal so. Und auch da hatten wir einen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, der gesagt hat, also mit diesen Ideen vom Project 2025, die im Kern auch eher verfassungswidrige Tendenzen haben, habe ich überhaupt nichts zu tun. Und jetzt, gefühlt 12 Monate nach der Wahl, haben die fast 70, 80% von diesem Project 2025 umgesetzt. Also auch das ist besorgniserregend, würde ich sagen.
Es ist so, dass man wirklich genau hingucken muss. Das ist alles nicht beruhigend. Es ist aber auch kein Grund, panisch zu werden. Panik ist sowieso ein ganz schlechter Ratgeber. Und da sollte man sich nicht irre machen lassen. Wer sich vor lauter Angst mit dem Kopf in den Sand begibt, der hat sowieso schon verloren. Es ist aber in der Tat so, dass es viele Parallelen gibt, nicht so sehr zwischen Trump und Hitler. Ich bin mit dem Faschismusvorwurf immer gerne zurückhaltend, sondern
Ich habe ja extra autoritäre Tendenzen
du hast
genommen.
dich nicht versündigt, sondern die Ähnlichkeit besteht zwischen Trump und der Regierung vor Hitler, einer der Regierung vor Hitler, nämlich derjenigen, relativ langen für deutsche Verhältnisse damals, von Heinrich Brüning. Trump, genau wie dieser Kanzler, der zur katholischen Zentrumspartei gehört, aber der erste Kanzler ist, der quasi von dem Reichspräsidenten ausschließlich seine Machtbefugnis erhält und nicht mehr durchs Parlament, deswegen nennt man die Präsidialkabinette. Brüning, dieser erste Kanzler eines solchen von Hindenburg, dem Reichspräsidenten, abhängigen Kabinett. Brüning verfolgt eine Politik, die wie eine Blaupause für Trump wirkt. Es wird das Parlament ausgeschaltet. Es werden demzufolge keine Gesetze gemacht. Gesetze gehören fürs Parlament, sonst sind es keine Gesetze. Es werden statt Gesetzen Verordnungen gemacht, die direkt vom Präsidenten Trump oder Hindenburg kommen und die das gesamte parlamentarische Leben stilllegen. Ist in beiden Fällen absolut identisch. Und dann gibt es ganz viele weitere Parallelen. Zum Beispiel in beiden Fällen geht es darum, einen schleichenden Verfassungswandel herbeizuführen. Schleichend deswegen, weil weder Trump noch Brüning sich offensiv gegen die Verfassung gestellt haben, sondern in Einzelmaßnahmen dafür gesorgt haben, dass mehr und mehr des Rechtsstaates, mehr und mehr Bindung der Regierung an Gesetze verschwinden. Zum Beispiel, erster Schritt, kann man nur sagen, für jeden, der eine autoritäre Wende vollbringen will, ist, den Staat platt zu machen finanziell. Das geschieht unter Trump, wie wir wissen. Trump und Musk muss man dazu rechnen, geschieht das in rasendem Tempo. Und genau dasselbe hat Brüning auch gemacht. Der wollte auch den Staat platt machen. Der wollte es, weil er nicht wollte, dass der Staat umverteilt, von oben nach unten vor allen Dingen natürlich nicht. Das will auch Trump nicht. Aber der Staat soll insgesamt schwach und einflusslos werden. Und das verbindet ebenfalls beide Regime. Also das ist für mich als Historikerin unglaublich interessant und ich kann es jetzt vor diesem Hintergrund besser einordnen. Das heißt nicht, dass Weimar heute das Weimarer Verhältnisse überall herrschen. Sind immer so Gleichsetzungen. Vergleichen heißt ja Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Und es gibt jede Menge Unterschiede, das ist völlig klar. Aber es gibt auch hochinteressante Parallelen.
Ja, also vor allem dieser Generalangriff auf den Staat. Mich, also was Trump motiviert und was die Oligarchen in Trumps Hintergrund motiviert, ist ganz klar. Sie wollen eine Befreiung von jeglicher Verantwortung an der Allgemeinheit und an der Gesellschaft. Peter Thiel ist ja ein gutes Beispiel, der sich seinen Vizepräsidenten J.D. Vance da ins Amt gesetzt hat, zusammen mit Trump. Und die Idee dahinter ist ja vor allem auch absolute Staatsohnmacht, damit man als Einzelperson, Peter Thiel, befreit ist von Steuern und von Regulierungen jeglicher Art. Also man will einen schwachen Staat, damit einzelne, mächtige, reiche Männer vor allem schalten und walten können auf diesem Planeten, wie sie wollen. Und wenn sie aber einen irgendwie geartetes Konfliktpotenzial mit anderen Ländern, zum Beispiel auch der Europäischen Union sehen, dann nutzt man aber die Macht des US-Militärs oder des US-Apparats, das wenigstens nach außen noch vorhanden ist, aus, um auch die Regulierung zum Beispiel in der Europäischen Union abzubauen. Da sieht man jetzt ganz krasse Entwicklungen auch in Brüssel. Und mich würde aber auch interessieren, was war Brünings Motivation? Weil mit der habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt. War es die Idee, den Staat und die Wirtschaft auch ein bisschen schwächer zu machen, um irgendwie aus den Reparationszahlungen rauszukommen? Oder war es generell die Idee Brünings, in diese Vorkriegsgesellschaft zurückzukommen, als es praktisch keinen starken Staat gab, der sich in irgendeiner Art und Weise in Wirtschaft und Gesellschaft eingemischt hat, sondern nur dazu da war, um Besitzstandswahrung sozusagen zu machen für die Mächtigen und Besitzenden.
Ja, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist absolut zentral, weil das vielleicht ungewohnt ist, sich das so vorzustellen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg gab es einen Staat in vielen Ländern Europas, der überhaupt genügend Geld in die Finger bekam, genügend Einfluss hatte, genügend hohen Anteil des Bruttosozialprodukts beeinflusste. Das erste Mal gab es in diesen Ländern Staaten, da war Deutschland nicht der einzige, die wirklich wirtschaftliche Akteure waren, weil sie so starken Einfluss auf die Art und Weise, wie das Bruttosozialprodukt verwendet wurde, hatten. Und dahinter steckt keine geplante Veränderung, sondern das war ein ungewollter Nebeneffekt des Ersten Weltkriegs. Diesen Weltkrieg konnten die großen Industriestaaten nur überleben oder gar gewinnen, wenn sie den Staat so stark machten, weil ohne eine zentrale Lenkung ist keine Kriegswirtschaft machbar. Ich hoffe, wir müssen nicht unsererseits erleben, was passiert, wenn ein Krieg mit unserem Land in die Gänge kommt, weil dann würden wir dasselbe wieder erleben. Es geht nicht anders. Auf dem heutigen Niveau der Industrie, der Technik, der Teilhabe der Zivilgesellschaft am Kriegsgeschehen, weil alle einbezogen sind in Produktion von Lebensmitteln, von Industriegütern, von Waffen und so weiter. Das Ganze durchdringt die ganze Gesellschaft. Also braucht man einen starken Staat, der, während er vorher nur so eine, du hast es ja gesagt, so ein Nachtwächterstaat war, der nur aufpasste, dass niemandem das Eigentum geklaut wurde, plötzlich hatten wir einen aktiven Staat. Und das war für die besitzenden Schichten und die Politiker, die meisten nach 1918, ein Horror. Und das Hauptanliegen war, auf dieser wirtschaftlich-finanziellen Seite, diesen unnatürlichen Zustand fand man, wieder zurückzudrehen auf die Zeit, wo der Staat viel weniger Steuern einnehmen konnte und viel weniger Ausgaben machen konnte. Und also die höchsten Steuersätze vor dem Ersten Weltkrieg waren so um die 10, 11, 12% vielleicht. Schluss, das war's. Und das heißt, man kann sich vorstellen, einen Staat, der nach 1918 auch noch viele Kriegsfolgen im Land hatte, gegen die man was tun musste, weil man zum Beispiel die Familien der getöteten Soldaten unterstützen musste und die Waisen und die zu Krüppeln geschossenen. Das war alles sehr teuer. Dieser Krieg war teurer, als sich irgendein Staat das hätte leisten können. Und dieses viele Geld war deswegen, ja, ein Schock ohnegleichen. Und alle wollten, die was zu sagen hatten und die was zu verlieren hatten, alle wollten zurück nach in die Zeit vor 1914, mit Ausnahme der Sozialdemokraten, der einzigen Partei, die auf der Seite, und die Kommunisten, aber die Kommunisten waren so klein, die hatten keinen Einfluss, die einzigen, die wirklich für Umverteilung von oben nach unten waren, bis zum gewissen Grad zumindest. Die waren nicht besonders aggressiv damit, aber das war, sie galten als die Verteidiger der Umverteilung.
Das finde ich halt so interessant. Also wenn man sich auch mit Trumps, also nicht zwangsweise Trump selber. Ich glaube, ich meine, der hat ein unglaubliches Gespür für Menschen, muss man schon sagen. Sonst wäre er nicht Präsident geworden. Aber sonst halte ich ihn für eher beschränkt, was auch Ideale und Werte und Überzeugungen angeht. Selbst wenn ich die nicht teilen würde, ich bezweifle, dass dieser Mensch irgendwas davon hat. Aber die Menschen, die hinter ihm stehen, haben durchaus auch ideologische Überzeugungen. Und wenn man sich das so anguckt, auch das Project 2025 ist ja nicht nur zurück in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, sondern im Prinzip zurück in die 50er Jahre des vorletzten Jahrhunderts. Also es ist im Prinzip die Idee von Brüning und verschiedenen anderen Politikern in der Weimarer Republik, zurück ins 19. Jahrhundert, laissez-faire, dann läuft schon alles. Der Staat mischt sich nicht ein, der greift auch nicht in die Besitzverhältnisse ein und der schützt auch nicht die Arbeitnehmer, also Deregulierung so und so, ganz, ganz wichtig. Aber an dem Punkt wird es ja dann auch interessant. Ich habe vor einigen Jahren auch mit Marc Brugel gesprochen, der hatte ein sehr gutes Buch über die Steuergeschichte geschrieben, vor allem der Länder, die wichtige Teilnehmer des Ersten Weltkriegs waren, Amerika, Großbritannien, Deutschland. Und da zeigte sich auch, zum Beispiel in Amerika hatten wir dann eine Vermögensbesteuerung von 98%. Ja.
Nach dem Ersten Weltkrieg, genau.
Nach dem Ersten Weltkrieg, ja. Das ist halt insofern auch interessant, dass es auch eine Vermögensbesteuerung in Deutschland gab, die aber niemals über die 90% hinausging. Also die war irgendwie bei 70, 80%. Und das war halt für die Menschen damals extrem hoch in Deutschland. Das wollte man irgendwie alles zurückdrehen. Und es ist halt auch super interessant, dass wir weiterhin in Deutschland jetzt aktuell in einer Situation sind. Du kommst ja am Ende des Textes auch noch mal drauf, in der auch alle so angespannt sind, ja. Und gleichzeitig wir auch eine Diskussion um Kriegstüchtigkeit in diesem Land haben. Gleichzeitig aber eine Diskussion darüber, aber bitte nicht die Unternehmen und die Besitzenden zu sehr rannehmen. Aber die junge Generation soll herangenommen werden, die Arbeitnehmer sollen herangenommen werden, alle sollen mehr leisten. Nur diejenigen, die am meisten haben, sollen nicht mehr leisten. Und sich dann vorzustellen, dass das nicht zu einem gesellschaftlichen Konflikt führt in irgendeiner Art und Weise, ist schon mutig. Ja? Also die Idee, dass das nicht zu Konflikt führt, zu verweigern.
Es ist der zentrale Konflikt auf der politischen Ebene. Ja, in beiden Ländern, das ist durchaus auch eine Parallele, die gewünschte Rückkehr zur Ein-Mann-Herrschaft. Monarchie heißt nichts anderes als die Herrschaft eines Mannes oder in seltenen Ausnahmen ist es ja der Frau. Und genau das, es ist ja kein Zufall, dass die Demonstrierenden in den USA diese wunderbare Parole No
No
Kings
Kings.
haben. Das ist genauso spürbar die Tendenz von Trump und seinem Umfeld. Die wollen eine Ein-Mann-Herrschaft herstellen. Das heißt, die gesamten drumherum errichteten Barrieren gegen genau eine monarchische Herrschaftsform sollen alle erledigt werden. Und Brüning hatte dasselbe Ziel. Brüning wollte den Reichspräsidenten, also zu seiner Zeit war das Hindenburg, wollte den Reichspräsidenten klammheimlich gewissermaßen Schritt für Schritt so stark machen, dass er, wenn er dann mal gestorben sein würde und die Verhältnisse für Deutschland besser wären, dann würde man halt die Monarchie wieder einführen. Brüning war im Grunde genommen einer, der die Monarchie zurückholen wollte. Und diese Tendenz der totalen Zentralisierung der Macht auf einer Person, ja, das ist in beiden Fällen das Hauptziel. Und bei Brüning kommt eben, du hattest ja eben gefragt nach den Motiven, hinzu, dass dieses Ziel und überhaupt auch die anderen Ziele, den schwachen Staat, und eine neue deutsche Weltgeltung nur erreicht werden können, wenn Deutschland zu einem militärisch hoch aufgerüsteten Land wird. Es ist ja bekannt, dass der Versailler Vertrag das verboten hat. Aber im Geheimen wurde fleißig gerüstet in Deutschland und auch nicht ohne Erfolg für die Rüstungsanstrengung. Und dieses Begehren, ein Machtstaat wieder zu sein, das war für Brüning ebenfalls total zentral.
Es ist halt für mich schwer nachvollziehbar, also als Politikwissenschaftlerin und als soziales Wesen, auch die Logik dahinter zu verstehen. Weil für einen effektiven militärischen Apparat brauchst du ja gewisse Institutionen, brauchst du auch permanent fließendes Geld. Und nichts ist stabiler als Einnahme, als Steuern. Und deswegen ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, wie Brüning garantieren wollte, einen starken Staat zu haben, der ein starkes Militär tragen kann, aber gleichzeitig einen schwachen Staat zu haben. Also wie hat er sich vorgestellt, dieses Dilemma aufzulösen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht fehlt mir die Fantasie dafür, weil ich kann mir nur
Frage ist
ein
völlig
starkes
berechtigt.
Militär mit einem starken Staat vorstellen.
Die Frage ist völlig berechtigt. Da liegt ein Zielwiderspruch vor. Brüning wollte auf gar keinen Fall die Steuern erhöhen. Er hätte unendlich Ärger bekommen mit den Industriellen, mit der Landwirtschaft hat er sowieso Ärger gehabt. Alle hätten sich gewehrt. Und deswegen hat er sich das gar nicht getraut. Er hat es gar nicht versucht, sondern die Steuern, die erhöht wurden während der Weltwirtschaftskrise, das waren nur die für alle, Umlagesteuern, die auf alle, egal was sie besitzen, umgelegt werden. Also die ungerechtesten Steuern, die wurden am stärksten angezogen. Und das Militär, und das ist eine Seite der Weimarer Republik, die leider viel zu sehr in den Schatten gerückt wird. Das Militär merkte auch, dass das so nicht klappte. Zwar wurde sogar extra für die Bedürfnisse der illegalen militärischen Aufrüstung ein Geheimetat im Etat des Reiches, also mit dem Etat, den der Reichstag theoretisch kontrollieren sollte. Das ist ja der Kern des parlamentarischen Systems, ist die Budgetkontrolle. Dieses geheime Konto für die Reichswehr im Staatshaushalt, in das keine Partei, keine Fraktion Einblick bekam, war genau der Versuch, mehr Geld für die Reichswehr locker zu machen. Und aber die Weltwirtschaftskrise und Brünings Herunterfahren des Staates auf fast gar nichts mehr, was er finanzierte, führte dazu, dass eben die Einnahmen wegbrachen. Und das ist wiederum einer der wichtigen Gründe, warum die Reichswehr definitiv sich abwandte von der Republik und auf den wartete, der als starker Typ an die Regierung kommen würde, sich nicht mehr gebunden sehen würde an irgendwelche Gesetze und der den Etat endlich mal ordentlich aufwachsen lassen würde. Wir wissen, wie das geendet hat, und da war die Reichswehr wesentlich daran beteiligt, an dieser Entscheidung, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu machen. Und das
Kommen wir
hat
gleich.
genau mit diesem Finanzproblem zu tun.
Ja, weil das ist es halt. Also das ist halt das Interessante daran, dass die Militärs dann festgestellt haben, also da, den Militärapparat, den wir in einem modernen, in einer modernen Welt brauchen. Es war ja dann die nachindustrielle Erster Weltkrieg, war der erste industrielle Krieg. Da ist man vom ersten Tag von Pferdeartillerie angegriffen bis zum letzten Tag, als man dann mit Panzern und Flammenwerfern tatsächlich und Bomben den Feind sozusagen vernichtet hat. Hat man ja einen extremen Sprung gemacht. Und das haben ja die Militärs, die dann alle auch noch in Machtpositionen in der Weimarer Republik dann waren, erstaunlich mitbekommen. Und diese Art von Militärführung braucht halt unglaublich viel Geld, ja. Braucht auch unglaublich viel Organisation und Nachschub und Rüstung. Und das geht alles nicht ohne einen starken Staat. Das geht nicht alles ohne effektive Steuereinnahmen. Und wenn du das hast, dann musst du auch in irgendeiner Art und Weise die Bevölkerung ruhig stellen, weil dann kommen Ansprüche. Weil wenn man viel Steuern zahlt, dann erwartet man von dem starken Staat, dass auch in irgendeiner Art und Weise was zurückkommt. Das war ja dann das Problem, womit sich auch die Verantwortlichen während des Ersten Weltkrieges in Deutschland konfrontiert sahen, nämlich dass man dann auch auf die Arbeitnehmer zugehen musste und denen gewisse Rechte einräumen musste, damit die einem nicht abspringen und einfach die Bänder stilllegen, während man Rüstungsgüter produzierte. Und das ist halt dieser Konflikt, von dem ich, wie gesagt, bis heute nicht verstehe, wie man einen schwachen Staat wirklich, also den Staat praktisch in den USA zerstören möchte, auf gewisse Weise, aber gleichzeitig versuchen will, militärisch die größte Macht des Planeten zu bleiben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert hinten und vorne nicht, weil du so ein Element hast von wegen, ja, ihr habt da Menschen, ja, die ihr da regiert. Und das sind über 300 Millionen Menschen, die auch gewisse Ansprüche haben an euch als Staat. Und wenn ihr 40 Millionen Menschen habt, die zum Beispiel von, wie nennen sie das, SNAP-Benefits, also diesen Essensmarken, abhängig sind und ohne die sie dann verhungern, 40 Millionen Menschen sind unglaublich viel. Das sind mehr übrigens als das US-Militär unter der Riga hat. Insofern, also ich kann nicht, also das ist etwas, was mir wirklich Hoffnung gibt, dass dieses Experiment absolut zum Scheitern verurteilt ist. Weil es hinten und vorne absolut inkonsistent ist.
Konsistenz ist aber auch keine Anforderung an existierende Regime. Es gibt kaum ein konsistentes, jemals entwickeltes. Und ich stimme dir völlig zu. Ich bin auch der Meinung, es wird scheitern. Leider ist die offene Frage, wie lange das dauern wird und was
Ja.
sie bis dahin kaputt gemacht haben werden.
Das
Dabei ist sehr
glaube ich schon.
viel kaputt zu machen. Allein schon an der Einstellung auch der Bevölkerung, ne? Jetzt dieser Shutdown, der ja auch genau daher kommt, dass sich die Demokraten wehren gegen diese Schließung der ganzen Lebensmittelunterstützungsstellen für die Ärmsten der Armen. Das macht ja nicht nur diese Ärmsten der Armen selbst völlig hilflos und bringt sie an die Grenze oder über die Grenze hinaus zum Verhungern, sondern zusätzliche Tausende, Tausende, Tausende von Leuten werden ja arbeitslos und kriegen schon seit Wochen nichts mehr an Gehalt. Was dabei passiert, welche Dynamiken daraus entstehen, werden wir ja sehen, ne? Das bleibt alles nicht ohne Folgen.
Nee, sehen wir jetzt übrigens jetzt schon aktuell. Ich meine, wenn ich mir selbst die Frage stelle, wie lange würdest du arbeiten gehen, wenn du nicht bezahlt wirst? Und wenn die Regierung dann noch ankündigt, übrigens, wenn der Haushalt dann wieder online ist, können wir nicht garantieren, ob das ihr alles Geld zurückbekommt, das ihr bisher nicht bezahlt bekommen habt. Ich würde genau 0 Tage arbeiten, um ehrlich zu sein. Und ich bin ja im Beamtendienst. Ich glaube, ich kenne niemanden in Deutschland, der sofort Ja sagen würde, na klar gehe ich arbeiten, wenn die Garantie nicht da ist, dass ich nicht mein Geld zurückbekomme. Weil wer geht denn schon umsonst arbeiten, selbst wenn er dem Staat verpflichtet ist? Umsonst geht hier keiner arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Weil der Vermieter fragt ja auch nicht, Oder er lässt ja einem ja auch die Miete nicht. Und essen kannst du ja auch trotzdem nicht. Also, das ist halt super irre, dass überhaupt noch Menschen arbeiten gegangen sind.
Zum Teil
Wahrscheinlich unter dem
machen.
Versprechen, dass sie das Geld zurückbekommen. Aber selbst das ist ja nicht mehr garantiert. Und die Folge davon ist ja teilweise jetzt schon zu sehen, 10% des Flugverkehrs wurden jetzt schon angekündigt, müssen eingespart werden, weil das entsprechende Bodenpersonal an Flughäfen nicht mehr da ist. Was übrigens dann auch Folgen hat für den internationalen Handel und für den Flugraum von Mexiko und Kanada mit den USA. Also das hat so weitreichende Auswirkungen. Es ist schon erstaunlich, dass man trotzdem noch vor den USA und Donald Trump kuscht, wenn man sieht, was für ein absolutes Versagen da auf nationaler Ebene gerade passiert.
Weil es eben auf internationaler Ebene immer noch die weltstärkste Macht ist. Auch wenn inzwischen andere Mächte wirtschaftlich die USA auf gewissen Ebenen überholt haben. Aber es gibt eben Leute, die tatsächlich weiterarbeiten, auch wenn sie gerade mal wochenlang nicht bezahlt werden, weil sie sonst anderer Menschen Leben oder anderer Tiere Leben schaden. Die Leute in den Naturschutz in den Nationalparks kriegen auch schon die werden schon seit einem Jahr, seit Trump wieder angefangen hat zu regieren, werden die quasi kaum noch bezahlt, rausgeschmissen, sind viel zu wenig. Wenn die aber sich nicht kümmern, dann gibt es dort Unfälle mit Leuten, die unbetreut in diesen Nationalparks mit relativ großen wilden Tieren umeinander laufen und niemand hilft ihnen. Zum Beispiel solche Ranger, die machen weiter und arbeiten. Oder eben medizinische Notversorgung, Ambulanzen, hast du nicht gesehen. Wenn die alle wirklich nichts mehr täten, dann sähe es wahrscheinlich noch anders aus. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen würde in der Situation. Es ist verantwortungsvoll, weiterzuarbeiten, aber eigentlich wäre es vielleicht für den Schock auf Trump und Co. besser, sie würden es nicht tun. Es ist ein Dilemma. Es ist ein totales Dilemma.
Ja, mein Vorteil ist ja, dass wenn ich in der Situation wäre, keine Menschen sterben würden in dem Job, in dem ich habe. Das erleichtert, glaube ich, dann die Entscheidung.
Ja, das glaube ich auch.
Solange keine Menschen sterben, verstehe ich das schon. Nur es ist halt so pervers, dass wir es mit einer absolut empathielosen Regierung zu tun haben. Auf mehreren Ebenen, das haben wir alleine schon durch die Party gesehen, die sie gerade im Anfang November jetzt geschmissen haben, so nach dem Motto, die wilden 20er. Und gleichzeitig verkündet haben, also es gibt jetzt übrigens keine Essensmärkte mehr, wer verhungert, der verhungert halt. Und diese Art von Empathielosigkeit sich darauf ausruhen kann, dass es trotzdem Menschen gibt, die Empathie haben. Vor allem Frauen, die nicht zugucken, dass Menschen verhungern, dass Menschen sterben, nur weil sie in einem Krankenhausbett sind und sonst keine Betreuung da ist. Und das ist halt das Perverse an diesem ganzen System, dass empathielose Menschen sich darauf verlassen können, dass wirklich empathiebehaftete Menschen noch hier irgendwas für die Gesellschaft rausreißen. Sonst würde das tatsächlich im Bürgerkrieg enden.
Das ist leider etwas, was ansteckend ist, diese Empathielosigkeit. Also, um nur jetzt ein jüngstes Beispiel zu nennen, wenn der deutsche Außenminister in Syrien in der Vorstadt von Aleppo oder wo er war ist und ist entsetzt von den Zerstörungen und drückt das aus, dann ist das eine menschliche Reaktion und es ist realitätstauglich, das auch wahrzunehmen. Ja, und was kriegt der Mann? Dresche von seiner eigenen Partei, weil er gleichzeitig mit Empathie auf die Situation guckt und sagt, hier kann man freiwillig eigentlich nicht zurückrollen derzeit und stattdessen lieber ein Gebot, ein Redegebot einklagt, in dem sowas nicht genannt werden darf. Das ist manisch und spricht nicht für den Zustand der CDU-Führung, ehrlich gesagt, und CSU auch nicht.
Ja,
Das ist
das
manisch.
Schärfste war ja Carsten Linnemann, der meinte, naja, wenn das so schwer zerstört ist, dann müssen wir die Leute halt da zurück abschieben, damit sie das Land wieder aufbauen.
Ja, toll. Und das ist empathielos.
Ey, das ist so pervers, um
Ja,
ehrlich zu
das ist
sein.
pervers, genau.
Aber was mit der CDU los ist, das ist und so noch ein ganz anderes Problem. Das scheint mir mittlerweile gang und gäbe zu sein. auch da so sich die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückzuwünschen. Und da können wir ja froh sein, dass wir nicht ganz ins 19. Jahrhundert zurück wollen. Aber ja, wir haben einen offenkundig korrupten Fraktionschef mit Jens Spahn, der seine Fraktion nicht im Griff hat, die schon in Teilen danach schielt, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Dann haben wir eine Tochter eines bekannten CDU-Politikers, die selber jetzt im Bundestag sitzt, Frau Bosbach, die betrauert, dass Charlie Kirk, dieses große Vorbild, ja, schade, dass er, also tut mir ja wirklich leid, dass er erschossen wurde, aber ich muss jetzt nicht von meiner CDU-Bundestagsabgeordneten hören, dass das ein großes Vorbild für die Redefreiheit war. Ganz im Gegenteil, es war ein absoluter Rassist und Frauenhasser. Und da jemanden im eigenen Parlament zu hören, die dem hinterher trauern, ist wirklich erschreckend. Und dann noch, ja, Carsten Lindemann setzt dem wirklich noch die Kirsche auf, indem er seinen Menschenhass und seine Empathielosigkeit wirklich nach außen trägt. Und die betrifft ja jetzt nicht nur Menschen aus Syrien, generell alle Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich auch Deutsche, die nicht arbeiten. Also er ist, glaube ich, auch so der Vertreter, wer nicht arbeitet, der braucht nicht essen. Und dann ist er bei Trump voll und ganz schon angekommen.
Erinnert einen daran, dass bei uns die sozialen Verhältnisse und die sozusagen eingebaute Empathie im System nur so lange Bestand hatte, wie der Systemkonkurrent, nämlich die Sowjetunion, ein anderes Modell hatte, was dann 1989, 90 bekanntlich verschwand. Und danach feierten solche empathielosen und bis hin zu brutalen Weltbildern reichenden Vorstellungen haben die wieder fröhliche Urstände. Also wir verdanken, was auch immer das für ein scheußlicher Staat zum Teil war, wir verdanken der Existenz der Sowjetunion eine für Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland milde Art des Umgangs mit denen, die nicht viel haben.
Ja, und dabei wird er auch immer vergessen, ich meine, Herr Lindemann kriegt fünfstellige Summen auf Steuerzahlerkosten. Er muss sich keine Sorgen machen. Aber die Situation ist ja, und das verstehen die meisten Deutschen nicht, so, lass mal einen schweren Unfall oder eine schwere Krankheit kommen. Und dann sind deine Rücklagen schnell aufgebraucht, schneller als du gucken kannst. Und dann brauchst du diesen Sozialstaat. Und dann werden dir Leute wie Lindemann begegnen mit der Forderung, na ja, warum arbeiten sie denn nicht mehr? Ja. Und das ist halt das Perverse daran, weil Herr Lindemann niemals in diese Situation kommen wird, weil er ist ja brav abgesichert von dem Steuerzahler jetzt und später wahrscheinlich von seinen Lobbyfunktionen mit den Kontakten, die er hat. Die fallen ja immer alle sehr, sehr weich.
Also ich denke mir, dieses Bestehen darauf, dass der Staat ganz arm sein muss und nicht umverteilen darf nach unten, wird auch dadurch gestärkt, dass alle die Steuern zahlen in nennenswerter Höhe. Viele von denen, die das tun, ängstlich schauen auf die erkennbaren zusätzlichen Aufgaben, A, wegen der Aufrüstung und B, wegen des Klimawandels. Und ich glaube, dass im Moment der Wind wieder so scharf weht und man überhaupt nichts mehr dem Staatswesen und der Gesellschaft gönnen will. Daran liegt, dass das dazukommt und nicht nur in Anführungszeichen der Sozialstaat. Hier sieht man, wie sich gewissermaßen die Besserverdienenden einmauern in Verhältnisse, die sie ausschließlich zur Lösung den Ärmeren überlassen wollen.
Ja,
Das ist
aber wie
einfach
gesagt, das
so.
ist auf absehbare Zeit nicht mehr tragbar. Wir hatten gerade also wir sind gerade im Hier und Jetzt. Ich komme gleich wieder nochmal auf Weimar zurück, aber wir hatten gerade diesen Stahlgipfel und der Kanzler steht da und sagt, also wir müssen eigentlich unseren eigenen Stahlmarkt schützen, ja, in Europa und in Deutschland. Und das bedeutet für mich, okay, du willst also Eingriff in den Markt durch den Staat, Friedrich Merz. Du willst einen starken Staat, der reguliert, was welches Unternehmen verbraucht und am allerbesten deutschen Stahl. Okay, Friedrich, wie passt das denn mit deiner Deregulierung und Kampf gegen Bürokratie und dein Hass auf hohe Steuern für Vermögende zusammen? Das ist doch alles so in sich nicht tragbar. Also Selbst der dümmste deutsche Wähler müsste kapieren, dass das eine Politik ist, die nicht in sich kongruent ist.
Wie gesagt, Konkurrenz darf man gar nicht erwarten. Das
Nein,
ist
natürlich nicht.
das
Das
ist
darf man
auch
nicht
kein
erwarten. Logik
Erfolgsziel.
ist zu viel erwartet.
Nein, es ist inzwischen überall klar, dass angesichts dieser Politik der USA, dieser unzuverlässigen und angesichts der notwendig, bis zum gewissen Grad sehe ich ein, die Notwendigkeit, sich militärisch besser zu schützen, dass das auch erfordert, dass man so eine Branche, die besser eigentlich woanders hingelagert sein sollte, die Stahlindustrie, eben nicht ganz rauslassen kann, weil ein Land, was nicht selber Stahl produziert, in diesen Zeitläuften, die wir heute haben, nachher ganz blöd dastehen kann. Also ich sehe ein, dass man einen starken Staat braucht, aber er darf das nicht sagen, weil die Sprachregelung der Konservativen ist, nein, wir doch nicht, wir brauchen keinen.
Jedenfalls würde er dann sehr, sehr schnell merken, wenn er meint, wir müssen die deutsche Stahlproduktion schützen, dass der Staat dann auch nachfragen muss. Weil der größte
Wiederholen.
Abnehmer von deutschem Stahl dann zwangsweise der deutsche Staat sein muss.
Natürlich.
Und da werden dann doch irgendwann mal, wenn mal wieder nicht mit einer Stadtbilddebatte abgelenkt werden kann, die deutschen Steuerzahler fragen: Na Friedrich, was haben wir denn davon? Es kann ja nicht nur sein, dass wir das alles finanziell tragen. Was springt denn da für uns bei raus? Sehr schön, dass ihr Panzer baut, aber das reicht ja den Menschen in der Regel nicht. Die wollen ja auch essen und wohnen. Und insofern, früher oder später, egal welche Wortvorgaben da kommen und welche Interessengruppen da im Hintergrund von der Familienstiftung bei Katharina Reiche vor der Tür stehen. Es gibt hier 80 Millionen Wähler. Praktisch, also theoretisch. Vielleicht 40 Millionen, kommt ja immer drauf an, wer alt genug ist und wer wählen darf. Aber ja, also die sind halt mehr als die paar hundert Abgeordneten im Bundestag oder die paar Familienstiftungsunternehmenslobbyisten. Und die Fragen werden kommen, und zwar schneller, als es vielleicht Fritze Merz und Herrn Lindemann lieb ist. Ich bin mal gespannt, welche Partei das aufgreift, weil die große Gefahr ist natürlich, dass es die AfD tut. Also wenn die AfD diesen Schlenk macht von wir sind eine neoliberale Partei hin zu wir sind eine nationalsoziale Partei, dann haben wir hier alle ein ganz, ganz großes Problem.
Und da müssen Sie sich ein neues Programm schreiben. In Ihrem Programm steht, Sie wollen eine Flatrate, 25% Steuern höchstens. Damit können Sie gar nichts bezahlen. Nicht mal das Linoleum in Ihren Büros. Also.
Das stimmt, aber das Problem ist ja folgendes. Es gibt diese Tendenzen durchaus, und zwar bei den ostdeutschen Verbänden, bei Bernd Höcke und Co.
Ja.
Also Gefahr ist da und Gefahr ist nicht gebannt. Ganz im Gegenteil. Und die sind sogar noch radikaler als so manche Alice Weidel.
Aber in dieser Hinsicht ist eben auch besonders wichtig, auf die USA zu schauen, wo das Bestreben erkennbar, die Bedeutung von Wahlen und Wählern und Wählerinnen zu reduzieren, ja schon seit Jahrzehnten im Gang sind. Das beginnt mit der Abwertung der Wahlergebnisse als gefälscht und all sowas. Und es wird in den USA weitergehen, das ist ganz klar. Es gibt auch die neuen Versuche, die Wahlkreise so zuzuschneiden, dass die Gegenpartei nicht gewinnt, alles Dinge, die das Wahlrecht entkernen. Und dahinter ist ganz klar das Ziel, dass das Wahlrecht eingeschränkt wird. Ne? Irgendwann hat ja auch Trump, da war er noch nicht wiedergewählt, gesagt, wenn er jetzt gewählt würde, wäre das die letzte Wahl, liebe Wähler. Ihr braucht keinen Kummer, euch zu machen mit dem Wählen in Zukunft. Und das ist kein Zufall. Das ist sozusagen, liegt auf der Linie.
Ja, natürlich. Ich bin mal gespannt, wie die AfD das hier in Deutschland so argumentiert, weil ein großer Angriff zum Beispiel auf die Briefwahl und so, da schießen sie sich auch ins eigene Fleisch im Großen und Ganzen, vor allem in Ostdeutschland. Das kann ich mir nicht großartig vorstellen. Aber
Geht noch nicht bei
wirklich,
uns.
wirklich, vielleicht versuchen sie es irgendwann, irgendwie.
Ist jetzt noch nicht machbar. Da wären sie wirklich selbstmörderisch.
Ja.
Aber in den USA ist das bereits im Bereich des Möglichen.
Ja, weil es auch strukturell, historisch gesehen immer diese rassistische Komponente ja hatte von Anbeginn der Zeit in den USA. So wenig wie möglich wählen zu lassen. Das war ja schon im Interesse der Gründerväter. Deswegen gibt es ja auch dieses Electoral College überhaupt und diese Wahlmänner. Damit man Kontrolle darüber hat, welche Personen mitwählen dürfen und dass der Pöbel nicht die Macht übernimmt gegenüber den Besitzenden. Das war ja im Prinzip die Idee davon.
Genau.
Kommen wir mal zurück zu Weimar. Die hatten sich ja dann auch die Frage gestellt, wie Deutschland wieder kriegstüchtig wird. Und an dieser Frage, ich habe jetzt viel das Thema Reparationen ausgelassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, du kommst in ein paar Monaten wieder, wenn du ein wunderbares Buch geschrieben hast. Vielleicht kommen wir dann nochmal darauf zu sprechen. Deswegen erstmal die Frage, warum war es für Deutschland nach Kriegsende so wichtig, wieder kriegstüchtig zu werden? Vor allem unter der Voraussetzung, dass der Versailler Vertrag das eigentlich verbot.
Weil man den Ersten Weltkrieg im Nachgang noch gewinnen wollte. Ganz einfach. Es war so, dass man diese Niederlage in Deutschland mehrheitlich, würde ich behaupten, obwohl man das so nicht belegen kann, nicht akzeptiert hat. Mehrheitlich ist das nicht akzeptiert worden, dass man verloren hat. Und also musste man so schnell wie möglich eine Militärmacht werden, um dann zu gewinnen. Insofern hatte Hitler einen Punkt. Bei einer großen Masse der Bevölkerung. Das wollten sehr viele. Außerhalb der SPD. Hier war ebenfalls die SPD die Partei, die ein Hindernis darstellte für dieses von den bürgerlichen Kräften und den Konservativen gewollte Aufrüstungsthema, weil zwar die Parteiführung, die sozialdemokratische, durchaus auch fürs Aufrüsten war. Die hatten sich diesem Standpunkt auch schon sehr angenähert und unterstützen das. Aber die Parteibasis war dagegen. Die Parteibasis war in einem Ausmaß pazifistisch und kriegsabgeneigt, dass es dem Militär so um 1927, 28, 29 klar wurde, dass es mit der SPD auf gar keinen Fall weiter rüsten können würde. Das muss man sich auch vorstellen. Die waren ja gerade, die Arbeiter Angestellten, die waren ja gerade aus dem Krieg zurückgekommen, wo sie, wenn sie eben früh eingezogen waren, 4, 4,5 Jahre lang in den fürchterlichsten Umständen da rumgelegen hatten und dafür auch nicht besonders gut belohnt wurden. Die hatten die Nase sowas von voll, die waren nicht zu motivieren zu einer Aufrüstungspolitik. Das galt für die SPD-Mitgliedschaft und Wählerschaft durch die Bank.
Nichtsdestotrotz hat ja die SPD-Führung in Weimar auch extreme Fehler gemacht, was vor allem dem Reichsmilitär und den alten Köpfen, auch der Kaiserzeit, der Militärs jetzt dazu verholfen hat, wieder wichtige Positionen einzunehmen und sozusagen den Weg zu bereiten zur Wiederaufrüstung. Erst illegal und dann quasi legal, indem es dann verdeckte Etats für die Aufrüstung am Parlament vorbeigab. Und da spielte zum Beispiel Friedrich Ebert auch eine unrühmliche Rolle. Ein Kollateralschaden der Frühgeschichte des Artikel 48 unter der Reichspräsident Friedrich Ebert war, dass indem zeitweise dem Militär die ausübende Gewalt überantwortet wurde, das Militär quasi zum Fundament des neuen Staates wurde. Darüber hinaus begann mit der unter Notstandsbedingungen etablierten außerordentlichen Gerichtsbarkeit die unheilige Allianz zwischen Rechtsprechung und Reichswehr. Das in den Prozessen dieser Sondergerichte ausgebildete Richterrecht brachte den Rechtsstaat auf eine schiefe Bahn durch Überdehnung des Strafrechts und unverhältnismäßig harte Urteile. Mit diesen Urteilen, so Alfred Apfel, ein Berliner Anwalt in seinen Erinnerungen, beginnt die Kapitulation der Richter in Deutschland. Und das ist ja schon Frühgeschichte praktisch der Weimarer Republik.
Das ist eben etwas, wo ich gerne mal einen Anstoß geben würde dazu, dass man stärker darauf achtet. Es gibt eigentlich kaum noch Versuche mit einer Deutung, die was darüber sagt, warum es in Weimar war, wie es dort war, durchlaufen zu versuchen, vom Anfang bis zum Ende der Republik. Wir haben einen Forschungsstand, der ist gigantisch, es gibt zwar immer noch was zu erforschen, das ist halt, geht nie zu Ende, aber wir wissen wahnsinnig viel, das ist solide, das ist handfest, aber es fehlt an Deutungen, die erklären, verständlich machen, Was zieht sich da eigentlich durch? Was sind die tragenden Elemente dieser Geschichte zwischen 1918 und 1933? Und wenn man das macht, dann sieht man, am Anfang gibt es bereits Probleme, in denen zum Beispiel die Reichswehr eine wichtige Rolle spielt. Und die verschwindet aus dieser Rolle nicht. Nur aus den Darstellungen zu Weimar verschwindet sie danach. Aber sie hat diese Rolle sehr wohl weiter und hat sie zum Schluss nochmal in ganz tragender Form. Also ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Diskussionsstand mal in den nächsten Jahren ein bisschen weiterkommen und über diese Frage uns wirklich unterhalten und auch gerne streiten. Warum war Weimar, wie es war, und warum hat es geendet, wie es geendet hat? Das sind doch verflixt nochmal die Fragen. Und es gibt kaum neue Antworten darauf.
Da sind strukturelle Schwächen, die schon zu Beginn der Weimarer Republik angelegt sind, die nie angegangen wurden im Laufe der Republik, weil man natürlich im Alltagsgeschäft dann andere Probleme hatte. Aber ich glaube, das ist auch, was den Beginn der Bundesrepublik angeht, in gewisser Weise wurden bestimmte Fehler vermieden. Auch was strukturelle Probleme angeht. Klar kann man sagen, viele Stellen wurden auch von Ex-Nazis besetzt. Nichtsdestotrotz, die Institutionen wurden strukturell anders aufgestellt und haben für eine gewisse andere Art der Stabilität gesorgt. Und dann waren auch die Erfahrungen natürlich des Zweiten Weltkriegs, das in gewisser Weise dermaßen einen Schock für die Nachkriegsgeneration gesorgt hat, die vielleicht dann auch gar nicht mehr so darauf erpicht war, noch mehr Gewalt auszuüben, weil man selber Gewalt erlebt hatte, im Unterschied zum Ersten Weltkrieg.
Auf jeden Fall war ein Lerneffekt auf der Seite der Sieger sehr
Das auch, ja.
wichtig. Und dieser Lerneffekt hat halt bedeutet, keine Reparationen mehr. Es gab praktisch keine Reparationen so wie nach 1918, sondern ein paar materielle Transporte Richtung Sowjetunion und so. Aber keine Reparationen, an denen sich die Bevölkerung wieder erhitzen konnte und Ressentiment getrieben werden konnte. Und vor allen Dingen, das Durchsetzen, das Verlangen nach einer völligen Unterwerfung Deutschlands unter die militärische Macht der Sieger. Also zu erklären, dass sie verloren haben, was man nach 1918 tatsächlich nicht hingekriegt hat. Und da hat sich das deutsche Militär so aus der Verantwortung geschlängelt. Und das ging jetzt nicht mehr. Und es gab, wie wir alle wissen, jahrelang ein Besatzungsregime in Deutschland. Und das hat die Verhältnisse sehr beruhigt, weil es einfach gegen diese Macht nicht möglich war. Es gab genauso wie nach 1918 Revanchismus in Deutschland. Die haben auch genauso geredet wie 1918 folgende, dasselbe Vokabular benutzt, um zu sagen, die Siegermächte, sie beuten uns aus, sie, grauenhaft. Also wirklich, es war die Wiederkehr des Immergleichen, aber unter den Bedingungen der Besatzungsverhältnisse war da nichts zu wollen. Und das war unsere Rettung. Und als dann die Wirtschaft anlief und es allen etwas besser ging und dann noch ein bisschen besser, beruhigte sich das. Aber es ist, wenn man in die frühen Jahre der westdeutschen Geschichte schaut, DDR ist immer ein bisschen was anderes, in die frühen Jahre der westdeutschen Geschichte zu gucken, ist nicht erfreulich. Es ist die negativen Tendenzen der deutschen Geschichte zeigten sich auch da. Sehr revanchistisch, sehr ressentimentgeladen, aber sie kamen nicht bis zum Mainstream. Ja, glücklicherweise.
Mainstream gebrochen, und das schreibst du ja schon am Anfang, dass der Mainstream, also dass Hitler mehr den Mainstream vertrat, was politische Inhalte angeht, als einem das vielleicht auch so im ersten Moment bewusst ist.
Aber nur im Fall dieses Verleugnen der Niederlage. Ansonsten hatte Hitler nicht wahnsinnig viele Anhänger, bevor nicht gegen Ende der Republik die Zahlen hochgingen. Aber das ist dann wieder eine neue Geschichte.
Ich komme nochmal zum Militär zurück, weil das auch in meinen Augen ganz, ganz zentral ist, dass man da wirklich fatal versagt hat, indem man das Militär politische Macht sozusagen gegeben hat. Hindenburg wurde ja dann sogar Reichspräsident und konnte dann zum Ende der Republik sozusagen als autoritäre Kraft bestimmen, wo die Reise hingeht. Das Parlament wurde zunehmend ausgeschaltet und all diese Vertreter waren in gewisser Weise auch mächtige Teile des Reichsmilitärs. Und das steht hier in dem Text: Die wichtigste Folge der Affäre, gemeint ist die Lohmann-Affäre, und ihrer Bereinigung bestand in der engen Verzahnung von Militär und Politik. Auf die Frage, welche Kräfteverteilung sich in der Verfügung des Politischen mit dem militärischen Bereich ausdrückt, ist sich die Geschichtsschreibung mittlerweile einig. In den Worten Michael Geiers: Die Auswirkung der Annäherung von Reichswehr und Politik war nicht die Demokratisierung des Militärs, sondern die Militarisierung der Politik. Damit haben die Militärs, die den Ersten Weltkrieg verloren hatten, genau das erreicht, Stückchen für Stückchen, was sie wollten. Die Übernahme der Republik und die Demokratisierung dann auch der Politik. Weil umso mehr Militärs Macht hatten und das Sagen hatten, umso eindeutiger wurde es, dass Demokratie zurückgedrängt wurde. Weil sie die Macht dann hatten. Und weil das ja ihre politische Überzeugung auch war. Der Weimarer Staat, die Weimarer Republik als Institution an sich war ja der Feind.
Jedenfalls, solange sie nicht genug Geld produzierten für die Reichswehr. Wenn das geklappt hätte, hätten sie auch die Republik genommen. Es ging immer nur um die Frage, wo geht es der Reichswehr am besten? Das war die einzige Frage, die die Militärführung interessierte. Und die interessante Frage für uns ist ja auch, wie ist denn das hinsichtlich des Militärs, wenn man Trump und Brüning nochmal nebeneinander legt? Und da ist es so, dass diese erkennbare Nutzung des Militärs durch Trump, indem er ja ne, die Miliz einmarschieren lässt, wahrscheinlich wird das auch nicht ganz zu Ende sein damit, obwohl die Gerichte inzwischen da sehr kritisch urteilen. Also das heißt, Trump nutzt das Militär im klassischen Sinn, er nutzt es innenpolitisch auch. Außenpolitik reden wir gerade nicht drüber. Und in Weimar war das Militär praktisch in die Regierung implementiert. Wegen des Reichspräsidenten, du hast es erwähnt, der Militär schlechthin, Hindenburg, weil der Reichswehrminister in jedem Kabinett die stärkste Stellung unter allen Ministern hatte. Gibt es wunderbare Quellen, an denen man sehen kann, sobald der Reichswehrminister was sagte, haben die anderen alle nicht mehr widersprochen. Die hatten die absolute, das Prä. Und zum Schluss auch noch Brüning war praktisch Hindenburg und dem Militär hörig. Brüning hatte seinen Schlüsselerlebnisse biografischer Art im Ersten Weltkrieg, wo er Kommandant war einer einer Maschinengewehreinheit. Und die wurde direkt unter der dritten obersten Heeresleitung angesiedelt. Er war also quasi direkt Hindenburg unterstellt. Und davon hat er sich sein Leben lang nicht mehr erholt. Das war für ihn die Lebenssituation, in der er sich am wohlsten fühlte. Das war der Inbegriff seiner Erfüllung. Und deswegen war er dem Reichspräsidenten völlig ergeben und hatte gar keine Chance, da mehr rauszukommen. Also ich will jetzt ihn nicht entschuldigen, sondern man muss das ja erklären wollen. Er war dem völlig ergeben. Und ja, das war der Hauptgrund, warum dann zum Schluss das Militär praktisch alleine bestimmte.
Ja, er war im Prinzip auch ein Mann seiner Zeit. Also das Militär hatte ja auch eine ganz andere Bedeutung und Stellung, vor allem in der Kaiserzeit, in der Brüning ja dann auch aufgewachsen ist, als wir uns das heute vorstellen können und als es auch in den USA ja gilt. Also das Militär hat eine bestimmte Bedeutung und es wird auch verehrt. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Trennung zwischen dem Privaten und dem Militär. Und eigentlich, wenn man sich so die Militärs auf oberer Ebene anguckt, haben sie schon eine gewisse Treue zur Demokratie oder zur Verfassung. Es gibt ja einige, die entfernt wurden aus dem Dienst, beziehungsweise auch zurückgetreten sind, weil sie bestimmte Befehle ja nicht befolgen wollten oder wollten. Und das zeigt auch, das Militär ist nicht so eindeutig auf dem Kurs, den Trump gerne hätte. Bedenklich ist es, wenn dieses Militär tatsächlich dann auf Linie gebracht wird. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, ist das große Ziel.
Militärs sind genauso unterschiedlich wie andere Menschen, deswegen kann man das nicht immer alles über einen Kamm scheren. Aber institutionell ist für das Militär das Wichtigste, dass es gut finanziert ist. Das ist die Basis für alles. Und das scheint der Fall zu sein, dass im Moment dem Militär alles gegeben wird, was es überhaupt nur wollen kann finanziell. Und ich schätze, das ist die Haupt, der Haupt, das Instrument, mit dem es an die Regierung von Trump herangeführt wird. Wie sich das weiterentwickelt, weiß man nicht. Es können da auch Widersprüche auftauchen.
Gucken wir mal weiter. Wir hoffen mal auf das Beste. Um das Gespräch hier heute abzuschließen, das machst du ja mit dem Text dann auch, sozusagen die Frage zu beantworten, die Weimarer Verhältnisse. Wie nah sind sie und wie fern sind sie? Jetzt sagen wir mal, vor allem für Deutschland.
Es gibt deutliche Parallelen und deutliche Unterschiede. Der wichtigste Unterschied scheint mir zu sein, dass wir in Westdeutschland und danach auch im Vereinigten Deutschland inzwischen eine ganz stabile Erfahrung mit dieser Art von Demokratie haben. Das ist nicht mehr wie nach 1918 etwas, was für die Menschen völlig verblüffend vom Himmel gefallen ist und wo sie sehr skeptisch waren, ob sie das brauchten in Deutschland. Wir sind in einer relativ stabilen, 100% stabil ist nichts in der Geschichte, aber in einer relativ stabilen demokratischen Umgebung aufgewachsen. Das ist viel schwerer in die Tonne zu treten, als es damals der Fall war, wo die ganze Situation in Deutschland irgendwie kippelig war. Das ist ein so wichtiger Unterschied, dass man gar nicht oft genug darauf verweisen kann. Nicht damit man dann denkt, ist alles in Ordnung. Jede Demokratie ist immer gefährdet, weil ja im Grunde genommen nie die Demokratie von allen gewollt war. Das ist nicht der Fall. Also man muss sich klar machen, dass die Demokratie eigentlich eine ganz unwahrscheinliche Regierungsform ist. Durch und durch unwahrscheinlich, weil sie in eine Gesellschaft wie die im 19. Jahrhundert, wo, wir hatten das am Anfang des Gesprächs, die sozialen Unterschiede und die politischen Unterschiede gewaltig waren und wo kein Anstoß existierte für diejenigen, denen es gut ging und die was zu sagen hatten, das zu ändern. Niemand von oben, um es mal platt zu sagen, hat jemals das Bedürfnis damals gehabt, die Demokratie einzuführen. Die Demokratie ist ein Unfall aus deren Augen, durch diesen Krieg herbeigeführt und vor allen Dingen dadurch, dass Deutschland ihn verloren hat. Ein Danaergeschenk, das wollte man eigentlich gar nicht. Viele wollten es nicht, außer der SPD, die einzige Säule der neuen Verhältnisse. Und von daher darf man sich nie zurücklegen, weil Demokratie, und heute sehen wir es wieder, eben eine unbequeme Gesellschaftsform ist für die, die ohne einen Sozialstaat und so weiter gut zurechtkommen, weil denen geht's gut. Also das heißt, es ist immer Grund, sich Gedanken zu machen, wie läuft's, aber es ist kein Grund zur Panik. Denn, wie gesagt, wir haben inzwischen eine ganz solide Grundlage.
Das stimmt. Am Ende hast du aber noch ein paar Tipps à la Machiavelli, was man aus den historischen Verhältnissen Weimars lernen kann. Was würde Machiavelli uns denn mitgeben an Tipps, welche Fehler wir nicht wiederholen dürfen oder wie Politiker aktuell vielleicht regieren sollten? Weil ich finde, vor allem Hobbes und Machiavelli kommen mir vor allem in letzter Zeit öfters mal vor. Insofern das Bild von Hobbes, dass sein Leviathan von den Milliardärs-Oligarchen tatsächlich unter Beschuss genommen wird. Und Machiavelli, den ich so im Hinterkopf habe, der sich jedes Mal schlapplacht, wenn Leute wie Peter Thiel und Elon Musk versuchen, ihn in irgendeiner Art und Weise zu zitieren.
Er ist ein Realist. Und realistisch muss man sein, wenn man Politik verstehen will. Entscheidend finde ich vielleicht zwei, drei Punkte à la Machiavelli. Das eine ist, wenn man Kriege führt und gewinnt, sollte man darauf achten, dass man Friedensverhältnisse bekommt, in denen keiner völlig in die Tonne getreten wird, weil das die einzige Garantie, die man dann hat, ist, dass es wieder einen Krieg geben wird. Also es muss in einer Weise nach Kriegen ein Frieden hergestellt werden, mit dem alle leben können. Punkt eins. Das war nach 1918 nicht gegeben. Und wir haben ja schon wieder jede Menge Kriege, wo genau das möglichst auch angewendet werden soll. Die zweite wichtige machiavellistische Botschaft in Anführungszeichen wäre, sorge dafür, dass die Leute ein lebenswertes Leben haben können in deinem Land. Denn wenn sie das nicht haben, haben sie auch kein Interesse, das zu erhalten. Und ein letztes aus der Weimarer Republik eins zu eins entlehnbares weises Wort ist, versuche nicht, die Rechtsradikalen rechts zu überholen. Das bringt nur Unglück und du wirst zu den Ersten gehören, die verlieren, weil das Original zieht und nicht die schlechte Kopie. Das kann man aus Weimar so drastisch lernen. Es ist wirklich unglaublich, dass das nicht in jedem Schulbuch steht.
Es steht in jedem Schulbuch, es steht nur nicht in jedem Parteibuch, vor allem nicht der Konservativen. Und das ist für mich erstaunlich, weil sie sollten es ja am besten gelernt haben.
Tja.
Aber okay, vielleicht dann nach dem Dritten Weltkrieg steht es irgendwo in einer Höhle, an der Wand,
Sehr
in
tröstlich.
der wir dann
Jawohl.
alle leben.
Genau.
Tragisch, tragisch. Ute, nichtsdestotrotz hoffen wir ja einfach auf das Beste, auf die Intelligenz und doch irgendwie vorhandene Restempathie der breiten Masse der Bevölkerung.
Das macht mir Hoffnung. Nicht die Menschen sind es, die das Problem sind, weder in den USA noch hier, sondern der Fisch stinkt von oben.
Das stimmt. Wir sehen ja auch immer wieder Hoffnung. Ich meine, die Wahl in New York, generell die Wahlen der letzten Tage in den USA zeigen ja eindeutig, in welche Richtung es geht. Niemals waren die Demokraten unbeliebter als jetzt und trotzdem werden sie gewählt, weil die Bevölkerung sagt, also okay, aktuell gilt tatsächlich das Argument, besser die als Trump und die Republikaner, weil die sind eine Gefahr für unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie und unsere Freiheit und unsere wirtschaftliche Sicherheit. Also insofern, selbst unter diesen Bedingungen werden jetzt die Demokraten gewählt.
Ja, aber nicht alle.
Außer Memdani, der wird gewählt aus Hoffnung und Vertrauen.
Der hat ein Programm. Das haben die übrigen Demokraten leider noch nicht so richtig drauf. Wir können
Nein.
noch hoffen, dass sie es schaffen.
Vielleicht lernen Sie es ja jetzt.
Vielleicht lernen sie
Vielleicht
es
lernen Sie es
jetzt.
jetzt. Nach dem dritten Mal Trump, wenn alle Sie anschreien, dass es nicht ausreicht, irgendwelche TikTok-Tanzvideos zu machen, sondern dass ihr Inhalt haben müsst, damit die Leute euch wählen und dass ihr glaubhaft sein müsst. Ja, und dass es nicht sein kann, dass ihr von irgendwelchen Lobbygruppen finanziert werdet, sondern dass ihr unabhängig sein müsst und auch das tun sollt, was ihr verspricht. Vielleicht lernen Sie es ja jetzt. Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, Ute. In diesem Sinne, hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich bin eigentlich nicht so sehr für Botschaften, sondern ich bin einfach dafür, dass man Erfahrungen ernst nimmt, die die Geschichte tatsächlich bereitstellt, die bestellt. Es gibt keine Patentrezepte, an die glauben wir nicht mehr. Aber die Erfahrungen früherer Generationen, daraus kann man lernen. Und ich würde mich freuen, wenn mehr gelernt würde, speziell aus dem Weimarer Beispiel, aus dem man wirklich total viel lernen kann.
An der Stelle fühle ich mich ein wenig an meine Mutter erinnert, die mir auch im Leben immer Tipps gegeben hat. Lern doch von mir. Ich habe die gleichen Fehler gemacht und man hat trotzdem die gleichen Fehler gemacht. Nur um dann zur Mutter zu sagen, ja, du hattest recht. Und dann die erhobene Augenbraue als Antwort zu bekommen. Aber so fühlt es sich ja ein wenig an. Man macht die gleichen Fehler wieder, obwohl man es besser wissen müsste. Aber vielleicht sind es nicht ganz die gleichen Fehler.
Ja, es sind nicht ganz die
Es sind
gleichen.
nicht ganz die gleichen Fehler. Und auch das gibt ja Hoffnung. Es zeigt, in gewisser Weise entwickeln wir uns weiter.
Die
Es sind 7:40.
Zivilgesellschaft ist in beiden Ländern, USA und bei uns, ziemlich munter. Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Vor allem sind die jungen Menschen auch sehr munter. Ute, ich danke dir recht, recht herzlich. Ich kann es kaum erwarten, dann mit dir über nächste Projekte zu sprechen. Ich hoffe, das ist bald. Es ist mir immer eine Freude, wenn du hier bist. Es ist ein sehr
Gleichfalls.
belebendes Gespräch immer.
Gleichfalls. Es macht mir auch Spaß, mit dir zu reden.
Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen besonderen Gast. Meine Gäste sind natürlich immer besonders, aber heute auch nochmal ganz besonders. Michael Butter, wir wollen heute über die Alarmierten sprechen. Das, ach, sehen Sie? Was Verschwörungstheorien anrichten, erschien bei Edition Surkamp dort für 22 Euro in Analog zu haben. Ich stelle natürlich alles in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe freundlicherweise vom Verlag ein Exemplar bekommen. Herzlichen, herzlichen Dank dafür. Und es freut mich, dass Herr Butter hier ist. Hallo, Michael.
Hallo Jenny.
Und bevor wir zu dem Buch und den Alarmierten kommen, wer bist du? Was machst du? Und wenn ja, wie viele?
Oh je, das ist eine Frage, die mir gerade schwer zu beantworten fällt, weil ich die letzten 6 Stunden Klausur korrigiert habe mit meinen Tutorinnen und Tutoren und mir der Kopf sich so ein bisschen dreht. Aber da merkt man auch daran, was ich vielleicht so eigentlich mein täglich Brot ist. Ich bin Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Uni Tübingen. Und beschäftige mich mit ganz vielen Dingen, mit Film, mit Fernsehen, mit der Literatur der Kolonialzeit, und eben auch seit vielen Jahren auch mit Verschwörungstheorien und Populismus. Habe dazu schon publiziert zu Zeiten, als das Thema noch nicht so in der Öffentlichkeit stand, als sich eigentlich keine Sau dafür interessiert hat, muss man ganz öffentlich, ganz klar sagen. Und bin seitdem natürlich, weil das Interesse gestiegen ist, so ab 2014, 15 eben auch immer mehr so in die Öffentlichkeit geraten damit und habe dann eben auch irgendwann Bücher geschrieben, die sich nicht nur an ein Fachpublikum richten, sondern eben auch an eine breitere interessierte Öffentlichkeit. Und die Alarmierten ist im Grunde ja der letzte Beitrag dieser Art.
Mich würde ja vor allem auch mal interessieren, mit dir zu reden über The Epitome of Evil, weil das klingt ja super interessant. Das sollte ich mir mal besorgen. Mir scheint, da ist einiges drin von dem, was du damals schon kritisiert hast an den USA bezüglich der Aufarbeitung von oder Nichtaufarbeitung von Hitler und dem eigenen Selbstbild, dass man immer auf der guten Seite steht als Amerika und ja. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
Das können wir mal machen, wobei man sagen muss, wenn man sich anschaut, wie Hitler dargestellt worden ist in der amerikanischen Kultur. Also in dem Buch geht es ja um Darstellung von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur von den späten 30ern bis ins 21. Jahrhundert. Also wirklich um Texte, um Romane, in denen Hitler als Figur vorkommt, muss man sagen, dass das ganz vielfältig ist. Das wird nämlich oft auch zur Amerikakritik verwendet, gerade in Romanen der 60er und 70er Jahre, wo dann im Grunde die Parallelen gezeichnet werden zwischen der Vernichtung der europäischen Juden und der Auslöschung der indigenen Bevölkerungen in den USA in teilweise sehr komplexen Romanen. Und dann gibt es natürlich die Romane, die dann einfach quasi die bösen Nazis als das radikal andere zeichnen und die dadurch die moralische Überlegenheit der Amerikaner immer wieder zum Vorschein zu bringen, zu versuchen.
Ja, und wie wir gerade lernen, ist das Böse unglaublich banal und einfach und hat hauptsächlich damit zu tun, dass man ja nur Befehle befolgt wegen der eigenen Bequemlichkeit. Und das sieht man, glaube ich, jetzt ganz gut nochmal in den USA, aber so generell auch auf der Welt, die heute hat man ganz frisch den Friedensnobelpreis verliehen. Und die Rede war ganz interessant, weil auch da wieder deutlich gemacht wird, dass Frieden nur funktioniert langfristig, wenn wir auch Demokratien haben und die auf dem Rückschritt sind und sich Autokratien ausbreiten. Und wie ich das so beobachten kann und wie ich es schon aus politikwissenschaftlicher Studium und Geschichtsstudium kenne, das Ausbreiten von Autokratien ha hängt hauptsächlich damit zusammen, dass sich die Mitte radikalisiert und dass es praktisch, ja, kaum Widerspruch gibt in der breiten Bevölkerung. Und das ist natürlich tragisch, in einer Zeit zu leben, wo man das wieder miterleben muss.
Ja, also ich glaube, wenn wir in die USA schauen, dann muss man sagen, dass das so aus meiner Perspektive teilweise stimmt. Also ich glaube, es ist natürlich so, dass wir eine Radikalisierung haben, zum Beispiel innerhalb der Republikanischen Partei, die da Gruppen und Gruppierungen erfasst hat, die noch deutlich gemäßigter waren vor einigen Jahren und Jahrzehnten. Gleichzeitig, glaube ich, sehen wir halt auch in den USA, dass solche autoritären, antidemokratischen Maßnahmen oft funktionieren, wenn viele Leute einfach dringendere und andere Probleme haben und sich dann sagen, naja, ich wähle doch nicht, um die Demokratie zu verteidigen, sondern ich wähle jetzt erstmal, damit es mir persönlich vielleicht besser geht, dass ich irgendwie am Ende des Monats mehr im Geldbeutel habe und dass ich meine Krankenversicherung bezahlen kann und dass vielleicht mein Arbeitsplatz nicht verschwindet und nehmen dafür dann auch in Kauf, jemanden zu wählen, der dann eben all diese Dinge verspricht zu liefern, der aber auch noch so eine ganz andere Agenda hat. Ich glaube, das ist die fatale Mischung, die wir gerade in den USA sehen. Es gibt ja für diese autoritäre Politik von Trump, für dieses Make America Great Again, für die MAGA-Bewegung, für das, was, und ich finde den Begriff nicht glücklich, manchmal als so ein Abrutschen in den Faschismus beschrieben wird. Ich glaube, Autoritarismus trifft es besser. Keine Mehrheit in der Bevölkerung, auch keine Mehrheit unter denjenigen, die Trump gewählt haben, nach allem, was wir sagen können, sondern es gibt da eine extrem ideologisierte Gruppe, die das vorantreibt. Und dann gibt es andere, die das mitgehen, weil sie sich eben von Trump eine andere Wirtschaftspolitik, eine bessere eigene Situation versprechen. Das ist, glaube ich, die Mischung, die wir da sehen.
Ja, zwei Punkte. Wir kommen gleich zu dem Buch. Zwei Punkte, aber das ist super interessant, weil du hast natürlich recht. Also wir haben ein Drittel Bevölkerung, die Trump gewählt haben, ein Drittel, die Kamala Harris gewählt haben. Was ich ganz, ganz kritisch finde, ist, dass wir praktisch ein Drittel der Bevölkerung haben, die gar nicht wählen gegangen sind und sich überhaupt nicht für das Problem interessiert hat. Und auf der anderen Seite gebe ich dir total recht. Es ist aktuell eher so eine Art Autokratie. Nichtsdestotrotz haben wir faschistoide Tendenzen, weil wir durchaus ideologische Bestrebungen haben. Und das, was den Faschismus ausmacht, ist ja die ideologische Seite davon. Und wir sehen, dass zum Beispiel Trump auch Unternehmen unter die Führung sozusagen der Regierung stellen möchte, dass er entscheiden möchte. Wir sehen, dass es einen radikalen Rassismus und Nationalismus gibt, getrieben vor allem von Stephen Miller, der irgendwie hinter den Kulissen der eigentliche Präsident zu sein scheint. Wir haben dieses Project 2025, das auch als ideologische Kampfschrift sozusagen interpretiert werden kann, mit einem klaren religiös-nationalistischen Bild. Also da gibt es schon Tendenzen hin zum faschistoiden Gebilde, aber aktuell definitiv noch im Bereich Autokratie. Und da sind natürlich auch die Bemühungen, sozusagen die Jugend zu indoktrinieren nach dem eigenen nationalistisch-religiösen, extremistischen Weltbild, wozu man natürlich jetzt auch das Ministerium für Bildung in den USA nutzt, ja. Und dann verschiedene NGOs dazu mit ins Boot holt, wie zum Beispiel das Turning Point von dem kürzlich ermordeten Charlie Kirk. Also ein bisschen in Entwicklung.
Ja, also ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, welchen Faschismusbegriff man da anlegt. Und das würde wahrscheinlich auch für diesen Kontext hier zu weit führen, das auszudiskutieren. Ich denke, dass dass es besser ist, das zu erfassen, indem man es wirklich als so eine Art, wie Volker Depp, mein Regensburger Kollege, das neulich in einem Podcast von Zeit Online gemacht hat, als so eine Art modernen Cäsarismus fasst. Also mit autokratischen Tendenzen und natürlich mit rassistischen, nationalistischen Tendenzen. Das trifft es wahrscheinlich noch besser meiner Ansicht nach. Ich habe den Eindruck, dass der Begriff Faschismus manchmal kontraproduktiv ist in der Diskussion, weil er dann vielleicht Dinge suggeriert, wo dann Leute hinschauen, die skeptisch sind, wenn man mit dem Begriff operiert, die dann sagen, ha, das passiert da doch gar nicht und das ist doch ganz anders als in Deutschland und Italien in den 30er Jahren und dann eher ablehnend reagieren. Aber ich gebe dir bei einer Sache total recht, die Situation ist so dynamisch, dass man ja eigentlich nichts sagen kann, was nicht nächste Woche schon wieder überholt ist, dass in 3 Wochen das Ganze vielleicht schon wieder anders aussieht oder in 3 Monaten und auch ich es dann anders einschätzen würde.
Ja, das ist halt die Krankheit der Europäer und der Deutschen, dass wir ganz fest, wenn wir von Faschismus reden, an die 30er Jahre denken des letzten Jahrhunderts und an Deutschland und an Italien. Und natürlich in der Gegenwart nichts ist wie Deutschland oder Italien. Weil, und das sollten Historiker und Geschichtswissenschaftler ja auch wissen, ist, dass nichts so ist, wie es mal war, wenn es wiederkommt. Ja, ich würde auch sagen, vielleicht ist es ein bisschen wie Bonapartismus, ja, also wie die Zeit von Napoleon Bonaparte in Frankreich im 18., 19. Jahrhundert. Also auch das hatte ja auch Cäsarismus-ähnliche Strukturen, was Napoleon da gemacht hat. Also man findet gewisse Sachen immer wieder, was Politik angeht, was Autokratien angeht, was Diktaturen angeht. Und natürlich ist nichts mit dem zu vergleichen, was der Faschismus in Italien war oder das Nazitum in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es antidemokratisch. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, dass die Tendenzen, die wir sehen, absolut antidemokratisch sind. Und das ist ja auch im Grunde das, was ich zum Beispiel auch in dem Buch beschreibe, in dem Kapitel zu den USA, dass wir da eben auf jeden Fall eine Bewegung hinhaben zu einer antidemokratischen Gesellschaft.
Gut, dass du das Buch ansprichst, dann kann ich nämlich gleich mit meiner ersten Frage dazu kommen. Die Alarmierten, wer sind das eigentlich? Wie viele und wo sind sie? Und warum sind sie so alarmiert?
Also Die Alarmierten ist ein bewusst doppeldeutig gewählter Titel, der sich im Grunde auf zwei Gruppen beziehen soll. Zum einen natürlich auf diejenigen, die sich vor Verschwörungen fürchten, also diejenigen, die wir gemeinhin als Verschwörungstheoretikerinnen bezeichnen, diejenigen, die glauben, dass der große Austausch stattfindet, diejenigen, die glauben, dass die Wahl in den USA 2020 gestohlen wurde, diejenigen, die vielleicht auch glauben, dass Reptiloide im Geheimen die Welt regieren oder die neue Weltordnung hinter den Kulissen die Strippen zieht. Der Begriff bezieht sich aber auch auf den deutschen Kontext gewendet auf Leute, die sich, wie ich finde, übertriebene Angst vor Verschwörungstheorien machen, die also im Grunde Verschwörungstheorien sehen als eine der großen Bedrohungen der Demokratie und der deutschen Gesellschaft und dabei manchmal, wie ich versuche dann im Buch zu zeigen, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen ein wenig über das Ziel hinausschießen. Was übrigens, was ist, was sie dann teilweise auch mit denen gemeinsam haben, die an Verschwörungstheorien glauben, weil man auch daher ganz gut nachweisen kann, dass dieser Glaube oft motiviert ist durch durchaus reale Ängste und Nöte, die dann nur eine etwas absurde Form annehmen. Wie viele das sind, weiß man nicht so genau. Da gibt es unterschiedliche Studien dazu. Also es gibt quantitative Studien, die in Deutschland sagen würden, ein Drittel der Deutschen hat eine sogenannte Verschwörungsmentalität und ist empfänglich für Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass diese Studien die Zahl der Menschen radikal überschätzen, weil sonst würde sich dieses Land, glaube ich, anders anfühlen. Aber wir haben auf jeden Fall in Deutschland so zwischen 10 und 20% von Menschen, die durchaus offen sind für Verschwörungstheorien. Und Menschen, die sich Sorgen machen um Verschwörungstheorien, gibt es, glaube ich, auch genug. Da hat man ja gesehen, wie in den letzten Jahren das im öffentlichen Diskurs verhandelt wurde, was jetzt nicht heißt, dass die alle übers Ziel hinausschießen und alle in dem Sinne alarmiert sind.
Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin auch eine Alarmierte. Und das dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass ich auch die Corona-Pandemie durchgemacht habe, wie so viele andere, und erlebt habe, was das aus diesem Land gemacht hat. Und ich glaube, wir leben ein bisschen in dieser Post-Corona-Phase, wo niemand irgendjemanden noch irgendwas glaubt. Und bei jeder kleinsten Äußerung, auch im Familienkreis, die für mich schon so in die Richtung, das könnte eine Verschwörungstheorie sein, geht, bin ich unglaublich hellhörig und unglaublich auch dünnhäutig mittlerweile, weil ich keine Nerven mehr dafür habe, wenn dann solche Äußerungen kommen wie, nehmen wir das Beispiel, Tylenol in den USA hat ja der neue Gesundheitsminister erklärt, dass Autismus daherkommt, dass Frauen während der Schwangerschaft dieses Schmerzmittel nehmen, was im Prinzip nur Paracetamol ist. Und angeblich gibt es ja diese Studien dazu. Dann guckt man sich die Studien so genau an. Und dann heißt es nur, ja, die Frauen haben halt Paracetamol genommen während der Schwangerschaft. Es gibt aber auch noch andere Umstände, die durchaus dazu führen können, dass Autismus ausgelöst wird. Schrägstrich. Es ist auch so die größere Theorie in der Wissenschaft, dass es halt genetisch bedingt ist. Ja. Und wenn ich dann zu Hause mit der Familie darüber rede, dann heißt es, ja, aber ich habe gelesen, dass dieses Schmerzmittel, dass es dazu Studien gibt. Dann weiß ich ganz genau, meine Familie guckt sich die Studien nicht ganz genau an. Und dann versuche ich sie immer so wegzu ziehen von diesen Theorien, indem ich sage, ja, es ist halt schlecht, generell zu viel von einem Medikament zu nehmen. Und das ist so noch das geringste Mittel, was ich aktuell in Diskussionen anwende. Kannst du uns oder meinen Hörern vielleicht mal sagen, was zeichnet eigentlich so eine Verschwörungstheorie aus? Und vielleicht auch noch, du bist ja kritisch in Bezug auf den Begriff Verschwörungserzählung. Was ist da der Unterschied und warum kritisierst du das?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Das passt ganz gut vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, denn was du gerade beschrieben hast, also diese Diskussion über Autismus und so weiter, da würde ich sagen, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Eine Verschwörungstheorie ist eine Behauptung oder eine Erklärung von Zusammenhängen, die davon ausgeht, dass im Hintergrund irgendwelche Akteure die Strippen ziehen und die Ereignisse kontrollieren, um für die Allgemeinheit negative Ziele zu erreichen.
Ich springe mal kurz rein, weil natürlich ist Autismus ja keine Verschwörungstheorie und irgendwas Wissenschaftliches steht ja dahinter, was das auslöst, beziehungsweise warum die Zahl der Fälle auch zunimmt. Das Problem ist ja, dass Leute wie Kennedy die ganze Zeit behauptet haben, Impfungen lösen das aus und die Republikaner wollen euch davor schützen, die bösen Demokraten wollen eure Kinder impfen, nur damit sie Autisten werden und solche Sachen. Also das ist ja die Verschwörungstheorie dahinter,
Ja,
in
ich glaube,
meinen
man
Augen.
muss da die Grenze ganz genau ziehen. Also wenn man sagt, Impfen verursacht Autismus, ist das auch noch keine Verschwörungstheorie. Das ist einfach Unsinn. Wenn ich sage, Impfen verursacht Autismus und die Pharmaindustrie verschweigt das aus Profitgier, dann wird es zu einer Verschwörungstheorie.
Das
Oder
ist ja das, was Kennedy die ganze Zeit erzählt hat.
die Demokratische Partei macht das mit Absicht, weil sie autistische Kinder produzieren möchte. Die verfolgen da also einen Plan im Hintergrund. Dann wird es so eine Verschwörungstheorie. Denn eine Verschwörungstheorie zeichnet sich immer dadurch aus, dass wir eine Gruppe haben, die einen geheimen Plan verfolgt und in der Lage ist, diesen Plan relativ gut systematisch auch über einen längeren Zeitraum hinweg in die Tat umzusetzen. Denn planen tun wir ja alle ständig irgendwas. Meine Frau und ich planen ständig, unsere Kinder ohne viel Trara ins Bett zu bringen abends. Es geht meistens schief. Wir planen alle Sachen, die dann schief gehen, aber in Verschwörungstheorien sind die Verschwörerinnen meistens so mächtig, dass die in der Lage sind, ihre Pläne sehr gut in die Tat umzusetzen. Das heißt aber auch, und da sind wir, glaube ich, auch bei so einem ganz wichtigen Punkt, wenn es um Verschwörungstheorien geht, der Begriff ist ja ein ziemliches Stigma, der wird auch im öffentlichen Diskurs oft auf Sachen draufgelegt, die dann vielleicht gar nicht unbedingt in diesem engeren wissenschaftlichen Sinne verschwörungstheoretisch sind. Man muss ganz genau hinschauen, was erfüllt denn da jetzt eigentlich den Tatbestand einer Verschwörungstheorie und wo befinden wir uns in so Randbereichen wie Fake News, Desinformation, Falschbehauptungen, manchmal auch einfach Blödsinn.
Und der Begriff Verschwörungserzählung?
Also es ist so, es gibt eine sehr deutsche Aversion gegen den Begriff Verschwörungstheorie, die, wenn man ein international tätiger Wissenschaftler ist, einigermaßen witzig ist, denn ich habe mit Leuten zusammengearbeitet in Projekten aus Dutzenden von Ländern, in jeder Landessprache, da gibt es ein Äquivalent zum deutschen Verschwörungstheorie oder dem englischen Conspiracy Theory. Und in keinem dieser Länder wird dieser Begriff irgendwie hinterfragt und problematisiert. Der wird einfach als gegeben angenommen. Nur in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, dass das doch ein problematischer Begriff sei, denn das seien ja eigentlich gar keine Theorien im engeren Sinne. Das würde diese Gedankengebäude aufwerten, wenn man sie Theorie nennen würde. Und entsprechend sucht man dann immer nach Alternativen. Da gibt es eine ganze Reihe. Verschwörungserzählung ist nur einer. Verschwörungsideologie wäre ein anderer. Verschwörungsmythos wäre noch mal einer. Was ich in dem Buch dann auch mache, ist, dass ich eben versuche darzulegen, naja, Verschwörungstheorien haben mit wissenschaftlichen Theorien, aber auch mit Alltagstheorien durchaus mehr gemeinsam, als uns vielleicht lieb ist manchmal, denn da geht es nicht um irgendeinen Wahrheitsanspruch oder irgendeine Adäquatheit, die Realität zu erklären, sondern erstmal darum, überhaupt den Versuch auf Grundlage bestimmter Annahmen Wissen über die Welt zu erlangen. Ob das dann zutreffendes Wissen ist, ist was völlig anderes. Und insofern kann man durchaus an dem Begriff festhalten. Man könnte ihn natürlich auch loswerden, wenn die Alternativen sinnvoller funktionieren würden. Und da muss man sagen, wenn man die Alternativen dann durchgeht, wie ich das auch mache im Buch, stellt man fest, dass die auch alle für sich einigermaßen problematisch sind. Wobei man sagen muss, der Begriff Verschwörungserzählung ist noch der, mit dem ich mich am allerbesten anfreunden kann, was vielleicht auch kein Zufall ist. Ich bin ja Literaturwissenschaftler und ich verwende den Begriff Conspiracy Narrative auch ganz oft. Denn Verschwörungstheorien treten oft in Erzählform auf, indem sie eine Geschichte erzählen. Wir haben einen Zustand A und es passiert irgendwas und deshalb sind wir dann irgendwann beim Zustand B und kommen vielleicht in einen Zustand C. Insofern kann man da durchaus, wenn wir von konkreten Texten sprechen, Posts in den sozialen Medien, irgendein Video, das einer bei YouTube einstellt, von Verschwörungserzählungen sprechen. Nur nicht in dem Sinne, wie der Begriff in der deutschen Öffentlichkeit verwendet wird, wo nämlich dieses Element der Erzählung oft ziemlich in den Hintergrund tritt. Wenn man sich die einschlägigen Publikationen anschaut, wo der herkommt, dann wird das da gar nicht richtig definiert. Und da wird Erzählung eigentlich eher so verwendet als das Gegenteil von Wahrheit. Im Sinne von, die einen haben Erzählungen, die anderen haben die Wahrheit und die Fakten. Und das ist dann eine Verwendung des Begriffs Verschwörungserzählung, die ich ablehne, wobei ich im Buch durchaus dafür plädiere, dass man ihn quasi für bestimmte konkrete Artikulationen, wie ich das im Buch nenne, die eben narrative Form annehmen, verwenden sollte. Nur muss man sich dann gleichzeitig vor Augen führen, dass es auch bestimmte Darstellungen von Verschwörungstheorien gibt, die eben nicht so eine narrative Form annehmen. Sebastian Herrmann von der Uni Leipzig hat darüber sehr viel geschrieben, dass das eben auch über Datenbanken passieren kann, dass das spielerisch passieren kann heutzutage. Und insofern wäre da der Begriff Verschwörungserzählung nicht angemessen. Und mein Vorschlag wäre zu sagen, wir sprechen von Verschwörungstheorien, wenn wir so das Abstraktere meinen. Da spricht nämlich meistens so drüber, sagen, der große Austausch oder 9/11, dann ist das ja eine Vielzahl von konkreten Texten, Posts und so weiter, um die es da geht und von denen wir abstrahieren. Da reden wir von Verschwörungstheorien. Und wenn wir dann wirklich ins Detail reinzoomen, was man in Podcasts oder in den Medien selten macht, aber was halt Wissenschaftler manchmal machen, dann kann man mit Fug und Recht auch immer wieder von Verschwörungserzählungen sprechen.
Ja, ich fand den Begriff von Verschwörungserzählungen auch immer sehr eingiebig. Unter anderem auch deswegen, weil ich ja das Wort Theorie so eher aus dem wissenschaftlichen Bereich kenne. Und auch das war ja auch unter anderem die Argumentation gegen den Begriff Verschwörungstheorie. Das gibt so einen wissenschaftlichen, irgendwie akkuraten Hintergrund, und das ist ja bei der Verschwörungstheorie so überhaupt gar nicht der Fall. Meistens haben sie nichts Wissenschaftliches an sich. Und deswegen bin ich auch eher so von dem Begriff Verschwörungstheorie abgerückt. Aber ja, danke für die Erklärung erstmal.
Na gut, da muss man vielleicht noch sagen, Theorie wird ja ganz in vielerlei Kontexten verwendet. Also wie die Philosophin Romy Jaster das in einem schönen Buch über Verschwörungstheorien schreibt, ich kann auch eine Theorie darüber haben, warum es in der Mensa donnerstags immer Eintopf gibt. Oder ich habe eine Theorie
Weil noch
darüber.
so viel von Montag, Dienstag und Mittwoch übrig war.
Ja, genau. Das wäre wahrscheinlich die Theorie. Oder ich kann eine Theorie darüber haben, was in der Fernsehserie, die ich gerade schaue und wo die letzte Episode mit so einem Cliffhanger geendet hat, passieren wird in der nächsten Woche. Das heißt, wir verwenden den Theoriebegriff auch in diesem Sinne.
Ja.
Aber ich gebe dir durchaus recht. Und deshalb gehe ich ja im Buch auch zu Karl Popper zurück, auf den man sich ja immer bezieht, wenn man sagt, man sollte das nicht Theorien nennen. Und da muss man sagen, wenn wir halt Popper ernst nehmen, dann sollten wir nicht von Verschwörungstheorien sprechen. Das ist wirklich so. Nur zwei Probleme damit. Erstens, dann ignorieren wir 80 Jahre Wissenschaftstheorie, denn die Wissenschaftstheorie hat sich seit Popper deutlich weiterentwickelt und ist von der Idee der Falsifikation deutlich abgerückt. Und zweitens, wenn wir sagen, das interessiert uns nicht, dann dürfen wir aber auch, wenn es um sozial- und geisteswissenschaftliche Theorien geht, eigentlich in aller Regel nicht von Theorien sprechen, sondern müssten die auch als Mythen und Erzählungen bezeichnen. Denn Popper hat sich auch einige dieser großen geistes- und sozialwissenschaftlichen Theorien vorgenommen, Freud, Marx und so weiter, und sagt, naja, da geht's, sind eigentlich auch keine Theorien. Und insofern dürfen wir dann bei Bourdieu, bei Habermas, bei Foucault und wie sie alle heißen, auch nicht von Theorien sprechen. Und das kann es ja nicht sein. Und deshalb sollten wir vielleicht lieber von Verschwörungstheorien sprechen, als den Theoriebegriff auch für all diese Dinge zu verabschieden.
Gut, dann bleiben wir lieber bei den Verschwörungstheorien.
Super.
Da freut sich auch die vor allem Sozial- und Geschichtswissenschaft, generell alle geistigen Wissenschaften, sonst können wir unsere Theorien nicht mehr Theorien nennen. Ganz
Ja,
schlecht, ganz, ganz
das
schlecht.
wäre doof.
Der Literaturwissenschaftler hat da natürlich weniger Probleme mit, aber als Politikwissenschaftlerin will ich meine Theorien lieber behalten, als von
Also
Mythen zu
auch der
sprechen.
Literaturwissenschaftler möchte Theorien behalten, wirklich. Also es ist ja nicht so, dass wir nur Geschichten erzählen. Das ist ein falsches Bild der Literaturwissenschaft, sondern wir machen durchaus seriöse Wissenschaft und arbeiten auch ganz viel mit Theorien. Frag mal meine Studierenden, die sich immer aufregen über die ganzen Theorien, die ich versuche ihnen zu vermitteln und die
Ich
sie dann auch
halte mich
unter
raus. Die
Leben nehmen.
mussten ja gerade irgendwas schreiben, was du ja gerade korrigiert hast. Insofern, ich bin ja so froh, dass ich aus der Zeit raus bin und es einigermaßen überstanden habe. Also Studienzeit ist ja auch was Schönes, aber man muss es ja nicht allzu oft wiederholen.
Ich bin auch froh, dass ich keine Klausur mehr schreiben muss.
Korrekt. Donald Trump wird ja schon als Conspiracy Theorist in Chief betitelt. Wie kommt er eigentlich zu diesem doch eher fragwürdigen Titel? Und warum arbeitet Donald Trump so viel mit Verschwörungstheorien? Was hat er davon?
Ich glaube, dass Donald Trump einen wirklich guten politischen Instinkt hat. Trump ist niemand, der ein großer strategischer Denker ist, denke ich. Auch wenn wir natürlich nicht in seinen Kopf schauen können. Aber ich glaube, er ist jemand, der wirklich sehr gut da drin ist, zu erkennen, was funktioniert. Und Trump hat sehr gut erkannt in den 2010er Jahren, als er so langsam begann, sich von einer Fernsehberühmtheit in eine politische Figur zu verwandeln, dass sich der Status von Verschwörungstheorien in den USA und insbesondere in der Republikanischen Partei gerade wieder verändert, dass die nicht mehr so komplett stigmatisiert sind, wie die das über Jahrzehnte hinweg waren und wie die das zum Beispiel auch noch nach den Anschlägen des 11. September waren, sondern dass die über Bewegungen wie die Tea Party durchaus wieder Eingang fanden in das Denken der Republikanischen Partei und auch von den ihnen nahestehenden Medien wie Fox News dann doch immer wieder ganz gerne aufgegriffen worden. Und insofern hat Donald Trump in seinem Wahlkampf 2015-16 schon immer wieder Verschwörungstheorien bedient. Man muss allerdings sagen, er hat das damals noch ganz anders gemacht als heute. Er hat sich nämlich eigentlich immer so eine Hintertür offen gelassen. Also diese typischen Trump-Formulierungen sind ja, denkt mal darüber nach. Oder ganz viele Leute sagen, a lot of people are saying, das heißt nicht, dass ich das glaube, ich sage das hier nochmal, weil er quasi immer verschiedene Publika adressiert hat. Er hat zum einen also versucht, die anzusprechen, die wirklich empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Zum anderen wollte er eben auch die nicht verprellen, die Verschwörungstheorien zu diesem Zeitpunkt noch deutlich ablehnender entgegenstanden, als sie das heute vielleicht tun. Und im Laufe der Zeit ist Donald Trump dann mit so manchen Ausschlägen, die vorher schon mal da waren, zu einem immer überzeugteren und deutlicheren Verschwörungstheoretiker geworden. Und der Endpunkt dieser Entwicklung ist im Grunde die Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl, die er ja schon antizipiert hat im Wahlkampf 2020. Und sobald es dann soweit war und er die Wahl wirklich verloren hatte, er ja quasi von nichts anderem mehr gesprochen hat. Sein Team hat Dutzende von Gerichtsprozessen angestrengt, die alle nicht erfolgreich waren und entsprechend hat er dann auf Grundlage dieser Verschwörungstheorien ja auch seine Anhänger aufgeheizt, eben am 6. Januar 2021 das Kapitol zu stürmen. Und er hat damit zu einer Relegitimierung von Verschwörungstheorien in der Republikanischen Partei beigetragen, die ich mir nicht hätte vorstellen können, auch als jemand, der das schon lange beobachtet hat, was da in den USA passiert, wie schnell und wie konsequent das da geht. Denn die Republikaner haben sich dann ja diese Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl nach dem Sturm aufs Kapitol wirklich zu eigen gemacht. Man kann in dieser Partei nichts mehr werden seitdem, wenn man sich gegen diese Verschwörungstheorie stellt. Man muss sie zumindest leise hinnehmen. Und insofern kann man ganz klar sagen, alles, was wir gerade erleben in den USA, womit wir ja angefangen haben, ist das jetzt Faschismus oder Cäsarismus oder Bonapartismus oder nur Autoritarismus, würde nicht geschehen mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn wir nicht diese Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl gehabt hätten, die mittlerweile zum Glaubensbekenntnis der Republikanischen Partei geworden ist. Und Donald Trump ist jetzt halt jemand, der im Weißen Haus sitzt, also Commander in Chief, und diese Verschwörungstheorie ja in jeder Rede, in einem Nebensatz zumindest erwähnt, also die gestohlene Wahl 2020 übrigens und natürlich auch andere Verschwörungstheorien immer wieder aufgreift. Deshalb Conspiracy Theorist in Chief.
Und er nutzt ja jetzt seine Position, die praktisch unangreifbar ist. Also die Republikaner ducken sich ja da komplett weg, was ihre Aufgabe auch der Checks and Balances angeht, bezüglich dessen, was Trump auch über den, was was die Verfassung hergibt, macht, nämlich einfach so Gelder entziehen. Institutionen, Museen, das Smithsonian sollte dann sozusagen Ausstellungen rausnehmen, beziehungsweise Verweise darauf rausnehmen, dass er ein zweites Mal oder mehrmals sogar abgesetzt werden sollte als Präsident. Und in Oklahoma gab es einen Beauftragten für Bildung, also so einen Superintendent, der sogar diese Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl als Fakt in den Schulen den Schülern sozusagen näher bringen wollte. Der ist mittlerweile weg, und es gibt eine Reihe von Untersuchungen, auch Korruption ist damit im Boot. Nichtsdestotrotz ist das weit verbreitet, auch in den republikanischen politischen Institutionen der Partei, soweit, dass es auch Folgen hat für die Bildung der zukünftigen Generation, dass diese Verschwörungstheorie als Fakt sozusagen gelehrt werden soll. Und dann sind wir wieder beim Anfang und der Ideologie, ja.
Genau, aber da sehen wir ja auch dann zum Beispiel, also wie sich zum Beispiel der Status von Verschwörungstheorien in der amerikanischen Kultur oder in Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit noch immer unterscheidet von dem in Deutschland. Denn in Deutschland könnten wir uns das ja momentan zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vorstellen, dass irgendjemand eine Verschwörungstheorie als Fakt in ein Schulbuch schreiben möchte. Da geht die Diskussion ja eher in die Richtung, was können wir in Schulbücher schreiben, um über Verschwörungstheorien aufzuklären? Da gibt es ja ganz viele Projekte von zivilgesellschaftlich, von Stiftungen und sonst was, aber natürlich auch aus der Wissenschaft. Wie kann man Verschwörungstheorien in ein Schulcurriculum mit aufnehmen und da sinnvoll vermitteln? Und in Teilen der USA, wie gesagt, sehen wir die ersten Tendenzen, wo das wieder in die andere Richtung geht, dass man quasi Verschwörungstheorie nicht problematisiert, sondern sozusagen perpetuiert in Lehrmaterialien und natürlich dadurch dann zu einer weiteren Normalisierung von konspirationistischem Gedankengut beiträgt.
Wo wir gerade beim 11. September waren, also die Welt, die wir heute sehen, das Amerika, das wir jetzt erleben, das eher so eine Art Weimarer Republik erinnert. Ich weiß, Vergleiche und Geschichte und so. Aber es sieht jedenfalls nicht gut aus, sagen wir es mal so. Wie viel davon hängt wirklich mit dem 11. September zusammen?
Das ist eine große Frage, die ich, glaube ich, gar nicht so kompetent beantworten kann. Da müsste man auch andere Leute fragen. Ich würde aber sagen,
Wie viel hängt vielleicht damit zusammen, was
nicht so
im
viel.
Hintergrund bezüglich von Verschwörungstheorien dann auch in Kooperation mit dem aufkommenden Internet?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so ein entscheidender Faktor ist. Ich glaube, dass die Entwicklungen, die wir gerade sehen, zusammenhängen. Also oder motiviert sind vor allem durch eine zunehmende Polarisierung der amerikanischen Gesellschaften, der beiden aber großen amerikanischen Parteien, die letztendlich auf die 60er Jahre zurückgeht und die sich in den letzten paar Jahren beschleunigt hat. Wobei Polarisierung so klingt, als wäre das quasi so ein symmetrischer Prozess, wo beide Seiten auseinandergehen. Es ist sicherlich so, dass beide Seiten sich voneinander aus der Mitte entfernt haben, aber dass natürlich die Republikaner sich deutlich stärker radikalisiert haben, als das die Demokraten getan haben, zum Beispiel. Es hat damit zu tun, dass die Regeln für das Mediensystem sich verändert haben in den 80er Jahren. Ronald Reagan, der die Fairness-Doktrin aufgehoben hat, zum Beispiel, was dazu führte, dass wir diese Radiosendungen bekamen, aber eben auch Fernsehsender wie Fox News, die radikal in eine Richtung Meinung machen und keine balancierte Berichterstattung mehr liefern müssen. Und es hat, das ist, glaube ich, ein Faktor, der für das Comeback der Verschwörungstheorien in der amerikanischen Politik noch viel entscheidender ist als der 11. September, der von allen Seiten abgelehnt wurde, die Verschwörungstheorien dazu. Die Wahl von Barack Obama hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf gehabt, weil die Wahl von Barack Obama, glaube ich, für gewisse Gruppen, die der Republikanischen Partei näher nahestehen oder Teil von ihr sind, so eine Art Kränkung war. Das ist nicht mehr das Amerika, in dem sie sich wiederfinden wollten, wie konnte ein schwarzer Präsident werden, dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Tea Party, die ja vorher eher so libertär ausgerichtet war, dann eben eine extrem rassistische Wendung genommen hat und eben auch begann, Verschwörungstheorien über Obama zu verbreiten. Also wir kennen ja diese ganzen Birther-Geschichten, er wäre nicht in den USA geboren und hätte deshalb niemals Präsident werden können. Und das ist, glaube ich, schon, wenn wir uns die jüngere Geschichte der Verschwörungstheorien in den USA anschauen, der entscheidende Moment, weil wir da das erste Mal wieder so eine Konvergenz haben zwischen bestimmten politischen Positionen und verschwörungstheoretischen Anschuldigungen. Denn davor ist es so, dass die Verschwörungstheorien im Grunde quer durch die politischen Lager laufen, aber von keiner Partei so richtig ernst genommen und als Position integriert werden. Also Verschwörungstheorien zum 11. September zum Beispiel, die gibt es am linken Rand der Gesellschaft genauso wie in der Mitte und genauso wie am rechten Rand. Aber sowohl die Demokratische als auch die Republikanische Partei lehnen diese Verschwörungstheorien strikt ab. Da ist kein Platz in den Parteien für diese Verschwörungstheorien. Mit den Sachen, wo es um Obama geht, ändert sich das dann. Und da beginnt diese Konvergenz zwischen bestimmten Verschwörungstheorien und der Republikanischen Partei, deren Konsequenzen wir ja heute zur Genüge sehen.
Welche Verbindung gibt es denn zwischen dem zunehmenden Akzeptieren von Verschwörungstheorien und diesem doch strukturellen Rassismus in den USA? Sind Menschen aufgeschlossener geworden für Verschwörungstheorien, gerade weil ein Schwarzer gewählt wurde und weil sie eher rassistisch sind? Also gibt es da eine
Ja.
Wechselwirkung sozusagen?
Also ich glaube, es gibt eine Wechselwirkung in dem Sinne, dass natürlich dann bestimmte Verschwörungstheorien vorstellen, die man ohnehin schon hat, verstärken und auch irgendwie plausibilisieren. Und es gibt ja eine jede Menge von rassistisch angehauchten Verschwörungstheorien. Das ist diese Birther-Verschwörungstheorie um Obama. Das ist aber natürlich auch die Verschwörungstheorie des großen Austausches, die in den USA oft unter diesem Begriff White Genocide eben auch zirkuliert. Denn diese Verschwörungstheorien erlauben es einem ja auch im Grunde die eigenen Vorurteile als rational anzusehen. Wenn ich der Überzeugung bin, dass die Menschen, die hier ins Land kommen und die anders aussehen und an denen ich mich störe, aufgrund ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihres Aussehens, quasi die Bodentruppen eines großen Komplottes sind, das dazu dient, quasi hier mich und meine Gruppe an den Rand zu drängen und vielleicht auszulöschen, dann legitimiert das natürlich auch Hass, Ablehnung, eventuell sogar Gewalt. Wenn ich nicht dieses Narrativ im Hintergrund habe, dann muss ich mich viel leichter meinen eigenen Vorurteilen stellen. Warum lehne ich die eigentlich ab? Warum stören die mich? Und insofern gibt es da, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall einen Zusammenhang.
Ich glaube ja, Verschwörungstheorien sind so alt wie die Menschheit selbst. Es ist ja nicht ohne Grund die Tatsache, dass als der Buchdruck aufkam, eine Reihe von Flugblättern und Pamphleten entwickelt wurden, die behauptet haben, dass Graf Dracula in der Walachei sozusagen das Blut von unschuldigen Jungfrauen aussaugt und solche Sachen. Deswegen hatte ich vorhin auch die sozialen Medien erwähnt, dass, weil ich da durchaus Ähnlichkeiten zwischen dem Aufkommen des Buchdruckes, also der Medienrevolution, sehe und der Medienrevolution, der wir uns jetzt seit einigen Jahrzehnten schon ausgesetzt sehen, die immer eigentlich schlimmer wird als besser. Weil es solche Medienrevolutionen halt erleichtern, dass Verschwörungstheorien sich verbreiten, akzeptiert werden. Und hast du da irgendeinen hoffnungsvollen Tipp, wie wir aus dieser Phase rauskommen, ohne dass wir so enden wie in der Zeit nach dem Buchdruck, die oder der, dem Höhepunkt des Aufkommens des Buchdruckes, was übrigens zu einer Zeit war, als Europa in Religionskämpfen versank, der 40-jährige Krieg und Bauernaufstände. Ja, also es war keine besonders angenehme Zeit.
Ja, also ich glaube, ein Unterschied ist, dass damals natürlich der Status von Verschwörungstheorien in den europäischen Kulturen eine ganz andere war. Die waren ja nicht als Verschwörungstheorien verschrien, sondern die waren komplett
Konnten auch weniger
akzeptiert.
Leute lesen übrigens,
Es
also.
konnten auch weniger Leute lesen, aber es war natürlich auch so, dass das wirklich ein absoluter Mainstream- und Elitendiskurs war, konspirationistische Ideen zu verbreiten. Und heute ist das doch in großen Teilen der europäischen Bevölkerung immer noch sehr stark stigmatisiert. Das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen eines großen europäischen Forschungsprojektes, das den Einfluss von Digitalisierung und Verschwörung auf Verschwörungstheorien untersucht, das jetzt gerade zu Ende geht. Da sieht man das in den unterschiedlichsten europäischen Regionen sehr gut. Man muss ganz klar sagen, wir reden immer ganz viel über Verschwörungstheorien und das Internet und Verschwörungstheorien und soziale Medien. Wie genau jetzt der Zusammenhang ist, das ist eigentlich noch gar nicht so gut erforscht. Kollegen von mir aus England werden dazu nächstes Jahr ein großes Buch veröffentlichen. Das wird dann wahrscheinlich so die definitive Antwort sein. Aber was man schon mal so sagen kann, ist, das Aufkommen des Internets und das Aufkommen der sozialen Medien hat Verschwörungstheorien in den meisten europäischen Ländern, wo sie nicht vorher schon komplett normal waren, vor allem sichtbarer gemacht und verfügbarer gemacht und hat von daher eher zu so einem moderaten Anstieg im Glauben an Verschwörungstheorien geführt. Es ist nicht so, dass es keine Verschwörungstheorien gab in Deutschland und keine Leute das geglaubt haben, bevor das Internet aufkam, die sozialen Medien aufkamen, sondern wir sehen jetzt einfach, was die Leute ohnehin schon geglaubt haben, weil wir es quasi beobachten können. Es ist halt was anderes, ob sich Leute irgendwo in hermetischen Subkulturen treffen, in irgendwelchen Hinterzimmern von Kneipen, wo man nicht reinkommt, oder ob die in so den Teilöffentlichkeiten des Internets aktiv sind. Aber klar ist natürlich auch, wenn diese Ideen da draußen sind, dann findet man sie schneller und wird vielleicht von ihnen überzeugt. Es scheint allerdings so zu sein, zumindest in den letzten Jahren, wo sich ja auch die Algorithmen der großen sozialen Netzwerke geändert haben, dass wir von so einem naiven Ansteckungsmodell wegkommen müssen. Das heißt, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, da ist jemand so ganz Unschuldiges, der oder die hat nichts Böses im Sinne, surft irgendwie ein bisschen auf Facebook oder Instagram rum und findet eine Verschwörungstheorie und wird quasi von dieser Verschwörungstheorie in Anführungszeichen angesteckt, so wie uns ein Covid-Kranker anstecken kann.
Sind keine Bakterien oder Viren im
Nein.
Sinne von menschlichen ansteckenden Viren, sondern keine
Nein,
Internet.
genau. So eben halt nicht. Und deshalb war auch diese Metapher der Infodemie, die während der Corona-Pandemie so mächtig wurde, ein bisschen irreführend, weil die ja suggeriert, Verschwörungstheorien und Desinformation breiten sich genauso aus wie das Internet und stecken einfach harmlose Leute ein. So ist es nicht, sondern was wir sehen, wenn wir uns Daten anschauen, was wir auch sehen, wenn ich die ethnografischen Arbeiten von vielen meiner Promovierenden sehe, die auch in Deutschland arbeiten, dann ist es so, dass die allermeisten Leute, die verschwörungstheoretische Inhalte online aufrufen, das tun, weil sie gezielt danach suchen. Oder weil sie von Freunden und Bekannten, denen sie vertrauen, auf diese Seiten verwiesen werden. Und dann können natürlich diese Inhalte, die sie da finden, dazu führen, dass bestimmtes vages Misstrauen, das die eh schon haben, sich verfestigt und bestimmte Formen annimmt und dass es stärker wird. Aber es ist nicht so in der Regel, dass Leute im Internet über irgendwas stolpern und obwohl sie eigentlich bisher was völlig anderes gedacht haben, dann dafür eh davon eben extrem beeinflusst werden. Also so wie es mein amerikanischer Kollege Joe Oshinsky in einem Aufsatz geschrieben hat, der führende Politikwissenschaftler der USA, wenn es um Verschwörungstheorien geht, also Desinformation und Verschwörungstheorien online können bestehende Überzeugungen verstärken, sie schaffen aber in der Regel keine neuen Überzeugungen. Das heißt aber auch, dass wir anerkennen müssen, es ist nicht so, dass die Leute misstrauisch sind gegenüber der Regierung oder sonst irgendwem, weil sie an Verschwörungstheorien glauben, sondern sie glauben an Verschwörungstheorien und konsumieren Verschwörungstheorien online, weil sie ohnehin schon misstrauisch sind.
Ja, da bin ich, wie gesagt, wieder beim Buchdruck. Auch da gab es ja dieses Phänomen, dass Menschen auf einmal festgestellt haben, oh, ich bin mit meinen Überzeugungen gar nicht alleine. Hier gibt es Professoren irgendwo in Wittenberg oder so, die schreiben im Prinzip dasselbe, was ich schon denke. Und wenn man das Gefühl bekommt, dass man nicht alleine ist, dann wird man lauter, dann wird man übrigens auch aggressiver. Und
Natürlich.
das werfe ich tatsächlich den sozialen Medien vor. Erstmal den Algorithmus, den die Tech-Bros aus Silicon Valley da so manipulieren, dass besonders ekelhafte Überzeugungen die größte Aufmerksamkeit bekommen. Und dass die Menschen dann denken, oh, das glauben so viele Leute auch. Naja, dann ist es ja gar nichts Schlechtes, dass ich da auch die Überzeugung von habe. Was nämlich dann passiert ist, dass dieser ganze Dreck an Zeug, das wir eigentlich schon gedacht haben, hinter uns gelassen zu haben, wie Hass auf Muslime, Hass auf Juden, Hass auf alles, was irgendwie nicht als normal konjunktiert ist, wieder völlig hochgespült wird und es dann wieder normal wird, Menschen wegen ihrer Religion, Hautfarbe oder ihren sexuellen Präferenzen auf offener Straße zu verprügeln. Und das, ich weiß nicht, das ist keine gute Situation.
Nein, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass natürlich die sozialen Medien und das Internet so eine Verstärkungsfunktion und so eine Affirmationsfunktion haben. In
Ja,
dem
und
Sinne
das ist
von, dass
schlecht.
man.
Das ist übrigens sehr, sehr schlecht.
Ja, natürlich ist das schlecht. Und das kann man, da kann man auch gut den Unterschied also quasi zu früher festmachen. Also wenn ich sag mal, wenn in den 80er Jahren jemand geglaubt hat, die Amerikaner waren nie auf dem Mond, das ist eine Verschwörungstheorie, also eine Verschwörung, die da ablief. Stanley Kubrick hat das im Fernsehstudio inszeniert. Und dann haben alle Leute, die er so kannte in seiner Nachbarschaft, mit denen darüber gesprochen hat, gesagt, du, ich glaube, das stimmt nicht, das ist also Blödsinn, da bist du auf irgendwas reingefallen. Dann hat man diese Ideen wahrscheinlich selbst irgendwann nicht mehr so geglaubt, weil ja Leute, mit denen man durchaus gut klarkam, einem gesagt hat, das stimmt nicht. Heutzutage ist es so, wenn die Leute, mit denen man im realen Leben zu tun hat, einem sagen, nee, das stimmt nicht, das ist Blödsinn, dann gehe ich online und egal, was es ist, das ich glaube, ich werde immer Leute finden, die das auch glauben und die dann sagen, jetzt hör mal zu, es ist nämlich noch viel schlimmer. Und das ist natürlich dann schon ein Problem, da gebe ich dir total recht.
Ich meine, vielleicht, wo ich dann hinkomme, ist so die Überzeugung, dass Menschen grundsätzlich eher schlecht sind und schlecht sein wollen. Und das gibt so das Gefühl von, oh Gott, wir sind alle verloren.
Nö, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so ist. Es ist, glaube ich, einfach nur so, wir sehen quasi das Schlechte mehr als das andere, weil es uns natürlich eher stört, weil es uns mehr auffällt. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt also schon allein auch, also aufgrund dieser Beobachtung so eine pessimistische Anthropologie entwickeln sollte. Sondern ich glaube, da kann man auch sagen, es ist ja auch so, dass also auch Leute durchaus sich in positiven Überzeugungen im Netz bestärken. Nur das hat dann vielleicht nicht so die Effekte, die wir dann so sehen.
Ich habe hier noch eine Frage aufgeschrieben. Ist die Welt zu kompliziert geworden, um mit Logik und Argumenten gegen Emotionen anzukommen? Weil ich auch oft in Diskussionen höre. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und wenn ich dann mit Fakten komme und Zahlen, dann heißt es, na, aber ich habe meine Meinung. Woraus ich schließe, also du hast schon eine vorgefertigte Meinung, die auf Emotionen basiert, aber nicht auf Fakten. Was mich schwer frustriert übrigens.
Ja, aber ich glaube, dazu muss man sagen, so war das eigentlich, auch wenn wir in die Psychologie schauen, eigentlich schon immer. Also es ist ja so ein beliebter Vorwurf gegenüber Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, die sind den Fakten überlegen resistent. Jetzt ist es so, wir sind alle im Normalfall Fakten gegenüber resistent, wenn diese Fakten starke Meinungen, die wir eh schon haben und die eben oft emotional motiviert sind, in Frage stellen. Also es gibt durchaus eine sehr umfangreiche psychologische Forschung, die suggeriert, wir alle bilden uns unsere Überzeugungen und Meinungen eher intuitiv und dann suchen wir uns die Fakten zusammen, um diese Meinungen zu stützen. Also genau das, was wir den Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, in der Regel immer vorwerfen. Dann kann man sagen, dass es dann halt aber natürlich Diskursräume gibt in unserer Gesellschaft oder lange gab, wo das anders funktioniert hat. Also die Wissenschaft wäre dann so ein Bereich, wo man sagt, das Idealbild von Wissenschaft ist eins, wo die Leute dann quasi in der Lage sind, ihre eigenen Überzeugungen immer wieder zu hinterfragen und wirklich den Fakten einigermaßen offen zu begegnen. Das wäre das Ideal. Ich kann dir sagen, als jemand, der im Betrieb drin ist, das funktioniert manchmal, aber oft genug funktioniert das auch nicht. Und insofern weiß ich gar nicht, ob das so viel schlimmer geworden ist. Ich glaube, wir sehen jetzt einfach nur Sachen deutlicher, die schon seit ganz, ganz langer Zeit da sind.
Wir haben ja schon vorhin darüber geredet, dass viele Menschen Donald Trump aus Eigeninteresse gewählt haben. Was ich Leuten nicht vorwerfen kann, weil jede politische Wahl ist im Prinzip eine Abwägung der Eigeninteressen und welches Versprechen wiegt jetzt sozusagen mehr. Kann den Leuten höchstens noch vorwerfen, dass sie die Lügen glauben, die ihnen Politiker erzählen und dann ganz empört sind, dass die Lügen, die sie als Versprechen getarnt haben, nicht wahr werden. Bei Donald Trump ist es noch ganz besonders schlimm, weil er jetzt an die Macht gekommen ist und mit Verschwörungstheorien tatsächlich regiert. Unter anderem ja, dass verschiedene amerikanische Städte eine Art Kriegsgebiet gleichen. Und jetzt will er gegen die Antifa vorgehen. Wir wissen ja alle, die Hauptzentrale der Antifa weltweit sitzt irgendwo in Portland und von da organisiert die Antifa weltweite Proteste und hast du nicht gesehen, das wird alles finanziert von George Soros. Jedenfalls totaler Irrsinn. Nichtsdestotrotz gibt es zunehmend Bemühungen, die Antifa zu verbieten. Unter anderem in den Niederlanden gab es da vor kurzem eine Abstimmung im Parlament. Und ich habe so die leise Befürchtung, es geht so generell in Europa in diese Richtung, Antifa verbieten. Wie siehst du solche Entwicklungen? Also, wenn man Antifa verbietet, ist man dann automatisch ein Faschist?
Also ich glaube nicht, dass man automatisch ein Faschist ist. Ich glaube, dass man dann so ein bisschen doof ist wahrscheinlich, weil also die Antifa ja auch in dem Sinne keine Gruppierung ist, also die sich zu einem bestimmten Programm bekennt, die irgendwie eine gemeinsame Organisationsstruktur hat. Und insofern ist das relativ müßig, die zu verbieten. Aber das ist natürlich genau der Trick dahinter, dass man dann jede Menge Leuten einfach vorwerfen kann, ihr gehört zur Antifa und dann entsprechend gegen sie vorgehen könnte. Also nein, ich sehe natürlich auch, was in den USA und teilweise in Ansätzen dann auch in Europa und wenn wir nach Ungarn schauen zum Beispiel, natürlich also nicht nur in Ansätzen passiert. Und das ist hochproblematisch. Das Interessante ist, dass das ja immer durch so, also in so eine Mischung kommt. Das heißt, das ist einerseits mal verschwörungstheoretisch begründet und andererseits geht es dann eher um, ich sag mal so vager linkes Gedankengut, das da verbreitet wird, das problematisch ist, das zu Terroristen führt. Also manchmal wird vom großen Komplott gesprochen, das da im Hintergrund steht und manchmal wird eher nur gesagt, das sind radikale anti-amerikanische, antidemokratische Ideen, die man nicht haben darf. Das heißt, das Ganze funktioniert wieder so für zwei Publika, was ganz typisch ist eben auch so für die Kommunikation eigentlich immer noch an der Verschwörungstheorien beteiligt sind.
Also ich sehe da auch viele europäische und deutsche Politiker in diesem Bereich von Populismus agieren. Es ist nicht zwangsweise Verschwörungstheorie, aber es ist schon eindeutig Populismus, der mit der Realität meistens nichts zu tun hat. Nichtsdestotrotz schürt er natürlich Ängste. Und Wie würdest du Demokraten vor allem, also nicht zwangsweise den amerikanischen Demokraten als Partei, sondern generell Demokraten raten oder Menschen an sich in der Gesellschaft auf diese Ängste und zu reagieren und auch mit diesen Verschwörungstheorien und Glauben umzugehen, sie zu entkräften. Man will ja trotzdem in einer Gesellschaft zusammenleben ohne Bürgerkrieg.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, und das ist natürlich jetzt eine wahnsinnig große Frage, die du stellst. Und da habe ich natürlich nur in Ansätzen eine Antwort darauf, wenn es wirklich dann um Verschwörungstheorien geht. Und da muss man sagen, es ist, glaube ich, ganz wichtig zu begreifen, dass Verschwörungstheorien, das haben wir, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, oft Symptome sind. Symptome für durchaus reale oder zumindest als real empfundene Ängste, Nöte und Sorgen. Und insofern muss, glaube ich, jeder sinnvolle Ansatz gegen Verschwörungstheorien eigentlich zwei Dimensionen umfassen. Zum einen ist es natürlich ganz wichtig, wirklich gegen Verschwörungstheorien und gegen Verschwörungsglauben was zu machen. Das kann man über Bildungskampagnen machen. Wir wissen, dass das gut funktioniert in Schulen. Das muss man ausweiten auf ältere Menschen, die noch viel empfänglicher sind für Verschwörungstheorien, wo aber nicht so viel passiert. Da ist, in Deutschland ist man immer eher die Tendenz, sich um junge Menschen zu kümmern und ältere so ein bisschen außen vor zu lassen und die nicht so als
Dafür
das
aber die Rente.
nicht so als das Problem zu sehen. Ganz genau. Man muss aber natürlich, da hat das Ganze natürlich aber auch so eine Sicherheitsdimension. Das heißt also, wenn Leute aufgrund von Verschwörungsglauben schon radikalisiert sind, muss natürlich der Sicherheitsapparat des Staates da entsprechend aktiv werden und muss die auf dem Schirm haben und dann eventuell vielleicht dann auch zugreifen. Und gleichzeitig bringt es ja nichts, nur an den Symptomen rumzudoktern, sondern man muss auch die Ursachen angehen. Und da muss man begreifen, dass natürlich schon viele Verschwörungstheorien motiviert sind davon, dass Leute wirklich soziale Probleme haben, dass Leute wirtschaftliche Probleme haben, dass Leute, wie nachvollziehbar man das findet, darüber kann man dann sprechen, das Gefühl haben, irgendwie dieses Land verändert sich zum Schlechten, dass Regionen veröden, weil die Busse nicht mehr fahren, weil es keinen Kindergarten mehr gibt, weil es keinen Hausarzt mehr gibt und sowas. Und das sind alles Dinge, von denen wir wissen, dass motiviert Menschen dazu, an Verschwörungstheorien zu glauben. Wenn sie arbeitslos werden und das Gefühl haben, sozial immer weiter abzusinken, dann motiviert das Leute, an sowas zu glauben. Das heißt also, alle Maßnahmen, die gegen sowas helfen, die natürlich unfassbar viel Geld kosten, weshalb sie absolut nicht populär sind und überhaupt nicht in die Zeit passen, den Sozialstaat zu verteidigen, in Infrastruktur zu investieren und all diese Sachen, das hilft natürlich dann gegen viele Dinge, unter anderem aber eben halt auch gegen Verschwörungstheorien nach allem, was wir wissen. Je größer die soziale Ungleichheit ist und je größer die Gefahr ist, dass manche Gruppen sich abgehängt fühlen, aus was für immer für Gründen, desto mehr werden Verschwörungstheorien um sich greifen.
Ich merke schon, du bist kein Berater der aktuellen Bundesregierung oder des aktuellen Kanzlers.
Ich wurde entlassen.
Da kam dann die Kettensäge oder Doge. Kannst ja eins von
Genau,
beiden
ja.
aussuchen. Elon war schon zu Besuch. Sind es wirklich so banale Gründe, dass vor allem auch AfD-Wähler eher auf Verschwörungstheorien hereinfallen, würde ich fast sagen, oder Verschwörungstheorie-affin sind? Kann man durch eine offene Gesellschaft, die auch die Verlierer der Globalisierung oder der aktuellen Zeit auffängt, einen guten, funktionierenden Sozialstaat diese Menschen auffangen und sind sie dann gegen Verschwörungstheorien und gegen AfD-Wählen gefeit? Denn eins kann ich sagen, sorry, eins noch. Eins kann ich sagen, ich habe schon Äußerungen von AfD-Politikern gesehen. So Richtung, naja, dann lassen wir halt den Osten veröden. Ist doch e uns egal, so nach dem Motto. Also die werden hier noch radikaler vorgehen als alles das, was aktuell von der Union kommt.
Ja, also ich meine, sowas würde natürlich nie dazu führen, diese Maßnahmen, dass wir keine Verschwörungstheorien mehr haben. Verschwörungstheorien sind ein integraler Bestandteil aller modernen Gesellschaften, spätestens seit der frühen Neuzeit. Wir haben ja über Buchdruck und so weiter gesprochen vorhin. Aber ich glaube, es hätte einen Einfluss darauf, wie viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Da ist es, glaube ich, schon so, dass wir einen Zusammenhang sehen, einfach zwischen den Erfahrungen von Statusverlust oder der Angst vor Statusverlust, von größerer ökonomischer Ungleichheit und eben der Popularität von Verschwörungstheorien. Es gibt ja durchaus Untersuchungen dazu, die darauf hinweisen, dass die AfD auch heute noch, wo sie sich deutschlandweit extrem ausgebreitet hat, in den Regionen immer noch besonders stark ist, wo auch die NSDAP früher besonders stark war, eben aufgrund von strukturellen wirtschaftlichen Gegebenheiten, die damals schon da waren. Da habe ich im Buch auch ein paar Quellen dazu zitiert, die eben in diese Richtung argumentieren. Und insofern denke ich schon, dass das natürlich das Problem nicht komplett lösen würde, aber dass das, glaube ich, einen gewichtigen Teil dazu beitragen würde. Ich glaube, es bringt halt einfach nichts. Und das ist schon so auch eines der Argumente des Buches, zu sagen, wir doktern immer nur an den Symptomen rum, sondern wir sollten eben auch versuchen, die Ursachen anzugehen.
Ja, ich kenne auch eine Studie, die argumentiert, also das sind ja die evangelischen Teile und das sind die katholischen Teile. Und da, wo eher katholische starke Hochburgen waren, wo die NSDAP nicht so sehr gewonnen haben, aber da, wo die Evangelen waren, diese Heiden, da hat die NSDAP gewonnen. Also ja, diese Studien kenne ich, aber natürlich ist es immer ein Strukturproblem. Deswegen sehen wir ja jetzt auch die AfD zunehmend in westdeutschen Gebieten, da, wo die Strukturen
Wenn wir aufs Ruhrgebiet schauen zum Beispiel.
zunehmend, ja, deswegen habe ich ja seit 2013 praktisch schon wie ein Uhrwerk permanent gesagt, es ist ein strukturelles Problem. Es ist ein strukturelles Problem von Ostdeutschland. Und wenn ihr da an die Strukturen rangehen würdet, dann würde die AfD hier verschwinden. Hat man aber nicht gemacht. Man will das in der Politik nicht, weil man in die Tasche von Reichen und Vermögenden greifen müsste, um Infrastruktur tatsächlich wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das will man nicht tun, also lässt man die Struktur auch in Westdeutschland verfallen und dann sieht man die AfD geht steil nach
Ja,
oben.
da sind wir im Grunde wieder so ein bisschen beim Titel meines Buches, mit dem wir ja angefangen haben, dass es eben halt leichter ist, ganz besonders alarmiert zu sein über Verschwörungstheorien und zu sagen quasi, das ist die große Bedrohung der
Ja.
Demokratie, weil man dann sagen kann, da brauchen wir Bildungsprogramme, da muss der Verfassungsschutz aktiv werden und so weiter. Und das lenkt dann so ein bisschen davon ab, dass es viel sinnvoller und wichtiger wäre, natürlich genau diese strukturellen Probleme anzugehen.
Du weißt ja, man macht in Deutschland immer das Richtige zu allerletzt.
Ja, das
Ich habe.
weiß ich nicht, ob das kann ich. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das in der empirischen Überprüfung statthält. Aber es klingt sehr gut.
Wir können ja nochmal darüber reden, wenn Merz nicht mehr Kanzler ist, ob wir dann endlich die Kurve kriegen. Aber ich habe hier noch zwei, drei Sachen, wenn du noch ein paar Minuten für mich hast.
Ja, natürlich.
Also wenn wir auf die USA blicken, ist das so ein Blick in die Zukunft Deutschlands? Wann holt ICE hier die Leute von der Straße weg
Es
in
ist,
nicht
also ich
gekennzeichneten
glaube,
Vans?
ich glaube nicht. Also ich glaube, die USA, das ist ja immer so das Damoklesschwert, das da irgendwie über uns schwebt. Im Sinne, die USA ist die Zukunft Europas, ist die Zukunft Deutschlands. Von irgendwie Coffee to go bis zu anderen Entwicklungen haben wir das ja also auch hinlänglich in den unterschiedlichsten Bereichen erlebt. Ich glaube, was jetzt irgendwie die Relegitimierung von Verschwörungstheorien angeht, glaube ich nicht. Und ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Das hat zu tun mit dann doch noch dem deutlich stärker ausgeprägten Sozialstaat. Also auch wenn der eben quasi nicht weiter ausgebaut, sondern eher beschnitten wird gerade, ist er doch noch deutlich stärker und präsenter und effektiver, als er das in den USA ist, wo er ja effektiv nicht existiert in vielen Bereichen, wo man auch als Mitglied der gehobenen Mittelschicht, wenn man nur Pech hat, irgendwie ins Bodenlose fallen kann. Es hat zu tun mit dem Mediensystem, das doch noch aus ein anderes ist in Deutschland. Und es hat, glaube ich, auch zu tun mit dem politischen System. So sehr uns dieses Verhältniswahlrecht, glaube ich, manchmal auf die Nerven geht, weil wir dann diese Koalitionsverhandlungen haben, wo man das Gefühl hat, sind wieder dieselben dran und so, führt es doch dazu, dass halt die allermeisten Parteien mit einer Ausnahme, derjenigen, die im Parlament vertreten sind, halt in den anderen Parteien dann am Ende des Tages doch eine legitime politische Vertretung sieht und nicht den Feind sieht, dem man alles zutraut, eben sich auch gegen das Volk zu verschwören und Wahlen zu fälschen. Insofern würde ich sagen, wir müssen eigentlich nicht ganz schnell mit amerikanischen Verhältnissen rechnen hier. Gleichzeitig muss man auch sagen, und das ist etwas, was passiert ist, also quasi nachdem das Buch schon im Druck war und bevor es erschienen ist, wenn wir uns anschauen, was da passiert ist, eben quasi mit der gescheiterten Wahl der Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf und wie da Teile der CDU/CSU argumentiert haben auf Grundlage von Informationen, die sie eben von News hatten und anderen fragwürdigen Quellen, dann muss man sagen, wir sind natürlich vor solchen Entwicklungen nicht gefeit. Aber es ist jetzt kein Automatismus, dass das, was wir in den USA sehen, in 20 Jahren auch hier passiert. Das glaube ich nicht.
Dein Wort in der CDU-Hinterbänkler Ohren, weil da
Hoffentlich, ja.
sitzen, also Da sitzen ja die alten weißen Männer und die jungen Frauen, die irgendwie über Neos sozialisiert sind aktuell oder keine Ahnung, was mit denen los ist. Aber definitiv fragwürdig. Und das war für mich schon ein erheblicher Schock. Und es ist mir auch nicht nachvollziehbar, was Julia Klöckner da als Bundesratspräsidentin aktuell so treibt und was sie da so erzählt. Also die ideologische Verbrämtheit und autokratischen Tendenzen der Union treten doch zunehmend zutage in Form von diesen Leuten. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie es machen, weil sie davon überzeugt sind oder weil sie denken, dass wenn sie sich so benehmen wie die AfD, dass sie dann wieder gewählt werden. Und wenn wir uns die Umfragen angucken, hier steht ein Buch von Thomas Biebricher, Mitte rechts, gerne lesen. Liebe Union, immer wieder gerne empfohlen. Das ist mittlerweile schon 2 Jahre alt. Und da liest man ganz gut, was mit konservativen Parteien passiert, die rechtsextremen Parteien nacheifern. Sie gehen unter.
Ja, also das ist, ich glaube, das kann ich nur noch mal bestätigen. Also muss man gar nicht dieses, also ist ein gutes Buch, ich habe das auch gelesen, aber es gibt
Ich
eine,
stelle das Gespräch mit Thomas in die Shownotes.
es gibt eine,
Das erwähne ich sozusagen jedes Mal, wenn es dazu kommt.
es gibt eine Vielzahl ja von Studien, die das zeigen. Es gibt ganz viele Dinge, über die wir sprechen, auch so Thema Verschwörungstheorien, sonst was, was wir vorhin diskutiert haben, wo man sagen kann, naja, da kann man durchaus auch eine andere Position einnehmen. Das ist völlig legitim. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was mit konservativen Parteien passiert, die quasi immer weiter nach rechts wandern, in der Hoffnung, dass sie den Rechtspopulisten die Wähler wegnehmen, da ist die Datenlage und die Analyse wirklich eindeutig. Und insofern, ja, kann ich nur unterschreiben.
Ja, aktuell in Großbritannien kann man ja den Tod der Labour Party sozusagen live mitverfolgen. Was dabei ein wenig untergeht, ist die Tatsache, dass die Tories schon tot sind. Sie kriegen keine mediale Aufmerksamkeit mehr, sie haben kein Personal mehr, es fangen an, Leute überzuwechseln zu der rechtsnationalistischen Reform Party. Und ja, die sind schon tot. Es gibt auch keine Konservativen mehr in Frankreich oder in Italien. Also die sind alle tot, weil sie das gemacht haben, was die Union jetzt macht. Nämlich zu versuchen, die AfD zu sein. Was sie aber dann tun, ist, die gemäßigten Wähler sozusagen zu Nichtwählern zu machen. Ganz fatal. Und die, die so und so schon so auf dem autoritären, extremistischen Drive sind, die sagen sich, na egal, wie radikal die Union jetzt ist, das kriegen wir bei der AfD noch radikaler. Also ganz dumme, dumme Spielplatz fünfjährigen Politik, die jeder Politikwissenschaftsstudie im ersten Semester einem wirklich abraten würde von. Aber okay, dann sollen sie mal machen im Konrad-Adenauer-Haus. Ich muss sehen, wie ich meine Demokratie hier verteidigen kann. Die werden es nicht tun. Zwei letzte Sachen. Du als Literaturwissenschaftler, würdest du empfehlen, jetzt 1989 zu lesen und in analoger Form zu kaufen, vor allem in den USA, wo das Buch ja mittlerweile verboten ist? Unter anderem auch in Florida ist verboten das Tagebuch der Anne Frank.
Ja, also ich kann sagen, das kann man auf jeden Fall mal lesen. Bücher lesen, auch gerade in analoger Form, würde ich sagen, ist immer eine gute Sache. Ich kann meine Studierenden anschauen und sagen, das tun die leider, selbst wenn die Literaturwissenschaft studieren, viel zu wenig. Und insofern, fast jedes Buch lohnt sich irgendwie zu lesen und kann man mit Gewinn lesen und in analoger Form umso mehr.
Ich kann tatsächlich mittlerweile noch an einer Hand abzählen, welche Bücher sich absolut nicht gelesen haben, was absolute Verschwendung war. Meistens sind es Bücher von Politikern selber oder Politikerinnen. Ich will ja nicht sexistisch sein, auch Frauen schreiben reichlich Quark, wo dann ihre Bilder selber vorne auf dem Cover waren. Das ist immer so ein dezenter Hinweis darauf, dass in diesen Büchern reichlich viel Selbstbeweihräucherung steht und jede Menge Ideologie. Aber zum Glück, wie gesagt, kann ich die immer noch an einer Hand abzählen. Die meisten Bücher geben einem wirklich was. Und wenn man sich nur aufregt, empört, alarmiert ist. Okay.
Also ein Gedankenanstoß, genau.
Genau, okay, dann gib mal deinen Studenten mit, dass sie bitte mehr Bücher lesen, vor allem in der Literaturwissenschaft. Vielleicht antifaschistische Werke jetzt ganz, ganz wichtig, antiautoritäre Werke ganz, ganz wichtig, damit sie vorbereitet sind auf das, was denn da kommt. Ich bin, wie gesagt, die Pessimistin hier. Michael, hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich glaube eigentlich, wir haben über das meiste gesprochen, was mir wichtig ist, was wichtig ist an dem an dem Buch, was wichtig ist an Diskussionen über Verschwörungstheorien. Ich fand, das war ein sehr detailliertes Gespräch. Ich fand es auch schön, dass wir uns am Ende so einig waren, nachdem wir uns am Anfang nicht immer unbedingt einig waren. Das ist dann ja von daher auch ein sehr schöner Bogen, wobei man ganz klar sagen muss, es ist ja gut, wenn man sich nicht einig ist, sondern sich darüber austauscht über die Dinge, warum man sich uneinig ist und sich gepflegt irgendwie dann auch die Argumente um die Ohren haut. Denn nur so funktioniert Wissenschaft und auch nur so funktioniert meiner Ansicht nach Demokratie.
So ist es. Man muss sich nicht die Köpfe einschlagen. Man kann immer noch ein vernünftiges Gespräch führen, eine Debatte, ohne dass man aggressiv wird. Wir sind ja hier nicht bei Turning Point USA. Wir sind ja keine Ideologen. Wir sind vernünftige Menschen. Herzlichen Dank, Michael, dass du hier warst. Ein wirklich gutes, informatives Buch in der aktuellen Zeit. Wie gesagt, es gibt eine Reihe von Büchern hier, die ich einer Reihe von Politikern in Berlin aktuell empfehlen würde. Das, deins gehört dazu und dann natürlich hier stapelweise. Vielleicht, wenn sie diese Bücher lesen würden, würden sie weniger Schwachsinn anstellen. Allein die Tatsache, dass sie mit Lesen beschäftigt sind, verhindert schon Schwachsinn im Parlament.
Lesen ist immer gut. Sehen wir doch dann auch da wieder, ja?
Ja.
Super. Ich danke dir für die
Ich
Einladung,
danke
Jenny.
auch. Ich danke, dass du hier warst. Das war wirklich schön. Bis dann. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.